Niemand darf wegen Sorgearbeit benachteiligt werden. Und deshalb haben wir die Liga für unbezahlte Arbeit gegründet und mit einem ganz klaren, langfristigen Ziel, nämlich familiäre Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz zu verankern. Und das, was uns wichtig ist, ist, dass wir natürlich uns durchaus bewusst ist, dass das ein Ziel ist, was nicht zu morgen umsetzbar ist. Das ist ein langfristiges Ziel. Und dass wir einfach bis dahin natürlich auch die Sorgearbeitenden vernetzen wollen, einen Austausch bilden wollen, aber auch schon schauen wollen an der Stelle, wie können wir sie unterstützen.
Also das politische Streikrecht ist ein riesengroßes Thema für uns, weil wir eben auch sagen, wir andere auch, wir brauchen als Sorgearbeitende eigentlich eine Möglichkeit, um unsere Interessen durchzusetzen. Das heißt, wir müssen eigentlich politisch streiken können. Also das ist so ein Meilenstein. Dafür wollen wir eben auch diese gewerkschaftlichen Strukturen aufbauen, dass wir dann da sind und dass wir diese Prozesse auch mit Menschen führen können. Und ich würde vielleicht so als Parallele, wir fahren zusammen oder sowas nennen, wo wir sagen, wir sorgen zusammen, wir als Liga beteiligen uns an den Arbeitskämpfen von Pflegenden, von ErzieherInnen, zu gucken, wie können wir denn gemeinsam eigentlich für dieses Ziel weiter vorankommen, ohne uns gegeneinander ausspielen zu lassen, wie das ja häufig auch passiert.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über Deutschlands erste Gewerkschaft für Sorgearbeit. Mit der Liga für unbezahlte Arbeit haben meine Gäste Franzi Helms und Joe Lücke eine Interessenvertretung gegründet für Eltern, pflegende Angehörige und andere Familiärsorgeverantwortliche. Mit der Liga wollen sie Menschen in Sorgeverantwortung eine Stimme geben und sich gemeinsam organisieren, um, jetzt kommt's, den Schutz familiärer Fürsorgearbeit im Grundgesetz zu verankern. Mit Franzi und Joe spreche ich darüber, warum der Feminismus eine eigene Gewerkschaft braucht, wer Familie für sie ist und was es ändern würde, wenn Care-Arbeit Verfassungsrang hat. Ich bin euer Host Lukas Ondreka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Franzi und Joe, erstmal schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir wollen über die allgegenwärtige Geringschätzung von Sorgearbeit sprechen und auch darüber, was Hebel sind, wie sich mehr Wertschätzung erstreiten lässt. Ihr beiden, ihr habt vor kurzem die sogenannte Liga für unbezahlte Arbeit, kurz LUA, gegründet. Ihr bezeichnet das selbst als Interessenvertretung für alle Menschen in Fürsorgeverantwortung. Menschen, die ja zumeist in der Familie unbezahlt Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder den Haushalt wuppen. Vielleicht mal für den Einstieg, Franzi, worum geht's euch da und was habt ihr vor?
Ja, genau. Also wir haben mit der Liga für unbezahlte Arbeit die erste gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung für alle Menschen mit familiärer Fürsorgeverantwortung in Deutschland gegründet. Genau, wir sind jetzt seit dem 1. Mai dabei, haben am Tag der Arbeit, sind wir an die Öffentlichkeit gegangen. Ja, und das, was uns antreibt, ist einfach, dass 117 Milliarden Stunden Sorgearbeit jährlich geleistet werden. Das ist fast doppelt so viel wie Erwerbsarbeit. Da werden nur 60,6 Millionen Stunden geleistet. Und wenn wir das Ganze mal umrechnen, wie viel das monetär wären, wie viel Sorgearbeit da geleistet wird, dann sind es 1,2 Billionen Euro. Das ist mehr als ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes. Und trotzdem werden diese Menschen, die ja solche systemrelevante Arbeit leisten, systematisch benachteiligt auf individueller Ebene. Wir haben weniger Einkommen, wir haben weniger Rente, wir haben weniger Teilhabe. Und wir sehen das so, dass es nicht okay. Und niemand darf wegen Sorgearbeit benachteiligt werden. Und deshalb haben wir die Liga für unbezahlte Arbeit gegründet und mit einem ganz klaren, langfristigen Ziel, nämlich familiäre Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 Absatz 3 im Grundgesetz zu verankern. Ne, neben den anderen Diskriminierungsmerkmalen wie Geschlecht, Religion und Behinderung zum Beispiel. Was vielleicht an der Stelle schon mal wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Familie, der Begriff Familie, dass wir den nicht definieren irgendwie anhand Ehe oder Blutsverwandtschaft. Also wir sehen den nicht als verknüpft, sondern für uns ist Familie dort, wo Fürsorge stattfindet. Genau, und diese Grundgesetzänderung hätte einfach für alle nachfolgenden Gesetze ganz viele Auswirkungen, aber auch für gesellschaftliche Veränderungen und ganz viel Wirkungskraft, Symbolwirkung. Und das ist erstmal das Ziel und ein sehr klar formuliertes Ziel der Liga für unbezahlte Arbeit. Und das, was uns wichtig ist, ist, dass wir natürlich uns durchaus bewusst ist, dass das ein Ziel ist, was nicht zu morgen umsetzbar ist. Das ist ein langfristiges Ziel. Und dass wir einfach bis dahin natürlich auch schon die Sorgearbeitenden vernetzen wollen, einen Austausch bilden wollen, aber auch schon schauen wollen an der Stelle, wie können wir sie unterstützen. Ne? Also wir bauen eine Rechtsberatung auf, wir leisten sehr viel Bildungsarbeit. Wo werden wir heutzutage eigentlich schon diskriminiert, benachteiligt und was können wir auch schon zurzeit ändern? Oder wogegen können wir heutzutage auch schon vorgehen? Mhm. Und wir sind zurzeit dabei, einen politischen Streik von Sorgearbeitenden auch zu planen. Genau, weil wir halt die nächsten 10 bis 15 Jahre planen, bis es dann zu der Grundgesetzänderung kommen kann.
Ja, spannend. Danke für den Einstieg. Wir wollen auch gleich noch über euer Ziel einer Grundgesetzänderung, da Artikel 3 Absatz 3 anzupassen und da auch Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal mit reinzunehmen. Darüber sprechen, natürlich auch über, was euch da an Streikmöglichkeiten für ja, Leute vorschwebt, die ja jetzt nicht ein Unternehmen bestreiken können, sondern die auf eine Art ja Gesellschaft oder Staat irgendwie bestreiken müssen, was da eure Ideen sind. Aber vielleicht bleiben wir tatsächlich nochmal bei der Gründung eurer Liga für unbezahlte Arbeit. Joe, warum braucht es denn eine Care-Werkschaft, wie ihr es so schön nennt? Also Franzi hat ja schon gesagt, dieses Stichwort gewerkschaftsähnliche Interessenvertretung. Also vielleicht sagt ein Takt dazu, warum gewerkschaftsähnlich, warum keine Gewerkschaft? Vielleicht hat es ja auch eine Rolle bei der Gründung gespielt, können wir vielleicht sogar eine Gewerkschaft gründen? Mhm. Und damit einhergeht auch so ein bisschen die Frage, es gibt ja quasi in allen möglichen progressiven Organisationen irgendwie, also eine Art von Geschlechter- und Familienpolitik, also bei den Parteien etwa. Ne? Bei klassischen Gewerkschaften spielt das auch auf die ein oder andere Art eine Rolle. Ne? Wenn jetzt irgendwie zum Beispiel es darum geht, können Leute in ihrem Job Zeit statt Lohn nehmen, um dann mehr Zeit für Familie zu haben. Ist ja auch Familienpolitik. Mhm. Und dann auch in feministischen Organisierungen und Bewegungen ist das natürlich auch ein Riesenthema. Ne? Mhm. Also wo gibt es da vielleicht eine Lücke mit Blick auf das, was erstritten werden kann, im Blick auf die Aufwertung von unbezahlter Sorgearbeit, warum ihr sagt, okay, das ist jetzt nochmal ein anderer Twist.
Ja, du hast natürlich völlig recht. Es gibt ganz viele ganz tolle Organisationen und Institutionen und auch Untergruppen in verschiedenen Parteien, Gewerkschaften, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich mache jetzt seit 5, 6 Jahren Gleichstellungsarbeit und mir ist immer wieder so diese Situation passiert, dass Menschen nach Veranstaltungen dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, wo ist denn eigentlich unsere Lobby, wo ist unsere Interessenvertretung? Wer kämpft denn eigentlich für uns? Und da wurde so deutlich, dass es viele Menschen gibt, die durch die bestehenden Institutionen, Organisationen, Verbände einfach noch nicht erreicht werden. Und zwar vor allem die, die eigentlich selbst wenig Kapazitäten haben, was zu tun. Also wer feministisch unterwegs ist, wer aktivistisch unterwegs ist, der findet natürlich Institutionen oder Gruppen, an die man sich anschließen kann. Das Netzwerk Care Revolution oder Wirtschaft ist Care. Und du kennst ja auch einige von denen, die hier schon im Podcast waren. Mhm. Aber es gibt niemanden, der so ganz explizit sagt, wir vertreten euch. Wir vertreten euch zukünftig in Bezug auf vielleicht Verhandlungen im Bereich von Gesetzesvorhaben. Wir gehen da ganz klar mit rein. Wir fordern sozusagen diesen Platz am Tisch mit ein. Und wir machen das für euch, so für einen kleinen Beitrag, wie die Gewerkschaften es eben auch machen. Und die Care-Werkschaftsgründung ist dann aus dieser Herleitung entstanden über die Feststellung, Sorgearbeit ist Arbeit. Wenn das Arbeit ist, wer profitiert von dieser Arbeit? Staat und Gesellschaft profitieren davon eigentlich ähnlich wie Arbeitgebende. Die Gesetze, unter denen wir Sorgearbeit leisten, könnte man in dieser Übertragung auch als so eine Art Tarifvertrag oder Arbeitsvertrag betrachten. Und dann war so die Frage, was fehlt denn jetzt eigentlich noch? Und es fehlt eben diese Gewerkschaft, diese zentrale Interessenvertretung, die dann auch viele der einzelnen Kämpfe in gewisser Weise miteinander verbindet und eben auch diese Vertretungsfunktion für Menschen direkt übernimmt. Wir haben überlegt, ob wir eine Gewerkschaft gründen. Das war eigentlich auch die erste Idee, tatsächlich eine in Anführungszeichen richtige Gewerkschaft zu gründen. Aber leider müssten wir dafür erst den Begriff der Arbeit juristisch revolutionieren. Wir haben also einen Arbeitsbegriff, der an Verträge und an Lohn geknüpft ist. Und die Gewerkschaftsgründung geht dann eben auch nur, wenn man sich mit Menschen zusammenschließt, die ebenfalls einen Arbeitsvertrag haben und die irgendeine Art von Lohn erhalten. Das heißt, juristisch ist es nicht vorgesehen, eine Gewerkschaft gründen zu können als unbezahlte Sorgearbeitende.
Ist jetzt kein Wunder, dass sich im Rechtssystem diese kapitalistische Trennung zwischen Reproduktion und Produktion da widerspiegelt.
Absolut, absolut. Die haben wir da genau gefunden und sind dann da direkt konfrontiert worden mit dieser großen Herausforderung und haben dann überlegt, sollen wir das trotzdem machen? Fangen wir also quasi mit einem Stunt an, gründen wir und lassen uns dann direkt wieder verbieten. Das wäre auch eine interessante Vorgehensweise geworden. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, wir können auch später noch versuchen, die Gewerkschaft zu gründen, wenn wir schon vielleicht eine ganze Reihe Mitglieder haben. Denn die Vereinsgründung, jetzt sind wir ein gemeinnütziger Verein, ist der Gewerkschaftsgründung dann gar nicht so unähnlich. Aber wir dürfen eben offiziell keine Gewerkschaft sein. Und da, genau, sind wir schon mittendrin in der Problematik, dass es nämlich für Sorgearbeitende keine Möglichkeiten gibt, also keine institutionell vorgesehenen Möglichkeiten gibt, ihre Interessen zu vertreten. Und das muss sich ganz klar ändern. Und das muss auch weitergehen als ein Verband oder eine Organisation. Es muss auf irgendeine Art und Weise institutionalisiert werden, dass Sorgearbeitende auch mitgehört werden. Es darf nicht von den Kapazitäten oder von den Finanzen abhängen, wie stark dann Organisationen von Sorgearbeitenden in politischen Prozessen vorkommen oder nicht.
Jetzt ist eine Gewerkschaft natürlich nur so gut, wie praktisch sie auch Macht aufbauen kann, um dann ihre Interessen durchzudrücken. Und wenn man so bei euch schaut, was ihr so plant, dann ist natürlich auch Lobbyarbeit ein Thema, Rechtsberatung, Kampagnen auf eine Art. Aber ihr habt auch schon das Thema politischer Streik oder angesprochen, dass man auch versuchen will, durch Organisierungen, direkte Aktionen irgendwie Dinge zu boykottieren, wie auch immer, und dadurch Druck aufzubauen. Und das ist wahrscheinlich ein Spannungsverhältnis irgendwo, dass man ein paar Profis hat, die in so einer Organisation arbeiten, auch hier und da Stellvertreterpolitik machen, dass man aber auch irgendwie eine Basisorganisierung und Mobilisierung hat. Vielleicht könnt ihr dazu ein paar Takte sagen. Ihr wollt ja nicht einfach nur eine Organisation von Professional Lobbyists werden. Also was ist da euer Gefühl? Wie viele Leute könnt ihr in den nächsten Jahren da aufbauen? Und genau, welche, sag ich mal, politstrategischen Überlegungen, wie man Druck aufbauen kann, stehen da dann auch dahinter?
Also man muss ja zum Anfang vielleicht sagen, dass wir zurzeit mit einer Zahl oder eine Zahl berechnet haben von 22,5 Millionen Sorgearbeitenden Menschen in Deutschland. Dass wir zurzeit über 22,5 Millionen Menschen sprechen, die Sorgearbeit aktiv in Deutschland leisten, also entweder Eltern oder pflegende Angehörige.
Wie kommt man auf die Zahl? Also irgendwie 12 Millionen Haushalte habe ich gelesen mit Kindern in Deutschland, dann kann man das wahrscheinlich dann fast doppelt nehmen oder so. Hat man Alleinerziehende drin und halt irgendwie dann halt die typischen Couple-Beziehungen oder wie?
Genau, plus dann halt die pflegenden Angehörige. Genau, so sind wir auf die Zahl gekommen und das ist wahrscheinlich sehr konservativ berechnet. Gerade weil wir natürlich auch Sorgearbeit viel vielfältiger sehen als nur das klassische, ne, Eltern sein oder halt auch Angehörige zu pflegen. Also wir haben einfach eine sehr große Basis an Menschen, die das interessiert, abgesehen von die davon natürlich auch profitieren. Und uns ist ganz wichtig, dass wir wollen unsere Mitglieder und wir wollen diese Sorgearbeitenden mit einbeziehen. Wir versuchen das zurzeit so barrierearm wie möglich, Angebote einfach zu schaffen, weil wir halt nicht, was du sagtest, ne, so wir paar professionelle Lobbyistinnen sein, sondern wir wollen, dass diese Mitgliederbasis mitentscheiden kann, mitwirken kann und aktiv ist, ne, und aus auch einer Breite besteht und aus einer Vielfältigkeit und ganz viele verschiedene Perspektiven mit einbringen können. Von daher ist uns das total wichtig, deshalb hatte ich das am Anfang schon so betont. Also wer trägt Fürsorgeverantwortung? Es tragen unfassbar viele Menschen Fürsorgeverantwortung und nicht nur dieser ja sehr zurzeit sehr konservative Begriff von Familie ist damit bei uns nicht gemeint, sondern bei uns kann auch jeder Mitglied werden, der irgendwie sich angesprochen fühlt, ob das der Patenonkel ist, der regelmäßig auf ein Patenkind aufpasst oder auch Freundinnen, die sich um kranke Freundinnen kümmern. Ja, Menschen mit Wahlfamilien, also es sollen sich alle angesprochen fühlen, die in irgendeiner Art und Weise halt Fürsorge leisten in unserer Gesellschaft und dazu einfach zu einem ja immensen Mehrwert und das Fundament unserer Gesellschaft ja auch einfach darstellen. Und deshalb war es uns wichtig, von Anfang an, auch wenn wir jetzt keine Gewerkschaft gründen wollten, ein gemeinnütziger Verein, der sehr ähnlich einfach auch strukturiert ist, sehr demokratisch aufgestellt ist. Das heißt, wir haben ordentliche Mitglieder, wir haben Fördermitglieder und die haben Mitspracherecht, die können sich austauschen in Arbeitsgruppen, in lokalen Gruppen oder auch zu anderen Schwerpunkten. Also zurzeit ist ganz spannend, im Aufbau befinden wir uns ja gerade, dass sich die ersten Regionalgruppen halt vor Ort treffen. Das ist ja auch total wichtig, einfach mal sich in Präsenz zu sehen. Das schafft ja auch immer sehr viel Verbundenheit. Und aber auf der anderen Seite auch einfach zu den verschiedensten Themen einfach sich Sorgearbeitende austauschen können, ne? Und aber auch natürlich mitwirken können. Also wir haben so jetzt erste kleinere Aktionen, die geplant sind und hier einfach zu schauen, was brauchen eigentlich auch die Sorgearbeitende? Wo können wir ja ein barrierearmes Angebot schaffen, alle irgendwie mit einzubeziehen, aber trotzdem auch jedem das Gefühl zu geben, halt mitzuwirken an etwas Großem, ne? So. Und gerade weil wir auch, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel bei uns, wir wollen aus dieser sehr feministischen Bubble auch raus. Und das ist natürlich total schwierig, wie erreichen wir die? Und das haben wir uns häufig gestellt und wir wollen halt sehr viel Aufklärungs- und Bildungsarbeit einfach leisten, weil es so schwierig ist, überhaupt zu sensibilisieren oder nicht, es ist nicht schwierig zu sensibilisieren, sondern überhaupt, dass Sorgearbeitende erstmal eine Sensibilisierung dafür bekommen, wie häufig sie eigentlich benachteiligt werden in ihrem ganz normalen Alltag. Ich meine, das ist seit Jahrhunderten, Jahrzehnten ist das sehr gut aufgebaut worden, dass diese strukturellen Probleme individualisiert werden. Ne? Das war schon immer so, ihr habt euch das ja ausgesucht, Kinder zu bekommen. Ne? Und dementsprechend ist uns ganz wichtig, erstmal überhaupt diesen Punkt hinzubekommen, hey, ihr werdet hier jeden Tag benachteiligt und das darf so nicht sein. Und das sind strukturelle Probleme. Und ihr seid nicht alleine, ihr habt Rechte und lasst uns gemeinsam was zusammen verändern. Mhm. Und weil du nach Zahlen gefragt hattest, also in den ersten zwei Jahren planen wir 2500 Mitglieder circa aufzubauen und dann halt mittelfristig wirklich in den nächsten fünf Jahren fünfstellig zu werden. Weil genau das, was du gesagt hattest, wir brauchen eine Machtbasis, ne? Und das kriegen wir aus so vielen Mitgliedern. Wenn wir halt weiterhin irgendwie 20 Mitglieder sind, sage ich jetzt mal, was wir im Übrigen jetzt schon nicht sind. Wir sind jetzt schon bei über 550 Mitgliedern.
Es werden nach diesem Podcast hier, werden es noch ein paar mehr werden.
Ja, genau.
Bin ich ziemlich überzeugt von. Aber die kommen halt leider also, auch aus der linken Bubble, ja, muss man auch dazu sagen. Die sind halt auch einen feministischen Klassenstandpunkt, so, oder?
Genau.
Das macht ja nichts. Wir müssen ja, wir gehen ja auch davon aus, ne? Wir müssen ja irgendwo anfangen. Das ist unser Startpunkt, das ist die Bubbles, in denen wir uns bewegen. Ja. Hier fangen wir an, uns aufzubauen. Das ist ja auch total logisch, klar. Aber wir versuchen eben auch so ein Stück weit darüber hinaus zu gehen, weil wir sagen, selbstverständlich ist es insofern ein feministisches Anliegen, als dass unheimlich viele Frauen davon profitieren werden, weil sie eben diejenigen sind heutzutage, die ganz viel Sorgearbeit übernehmen. Aber es ist kein in Anführungszeichen Frauenproblem, weil es eben um diese Sorgeverantwortung geht und egal wer diese Sorgeverantwortung übernimmt, wird mit diesen Nachteilen konfrontiert sein. Also vielleicht haben Männer in gewisser Weise einen kleinen Vorteil, weil es was Besonderes ist, wenn sie viel Sorgearbeit machen und dann da so ein bisschen mehr, so ein bisschen wohlwollender ihnen begegnet wird auf eine Art.
Ich kriege jede Menge unverdienten Fame, ja, auf jeden Fall.
Der unverdiente Fame, den du, kann ich dich jetzt direkt zitieren mit dem unverdienten Fame. Also das sind so kleine Vorteile, aber nichtsdestotrotz wirst ja auch du, wenn du ja jetzt in Teilzeit bist, in 30 Jahren oder wann du immer du in Rente gehen möchtest, mit der Herausforderung konfrontiert werden, dass du eben einfach nicht genug eingezahlt hast.
Yes, yes.
Und dass du für diese Sorgeaufgabe, die du übernommen hast, über viele, viele Jahre einfach finanziell an der Stelle keine Anerkennung erhältst, beziehungsweise sozial schlecht abgesichert bist. Und das ist ja vollkommen unabhängig von Geschlecht. Und das gilt es zu vermitteln. Und da gilt es, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen, dass eben diese Sorgearbeit eine zentrale Herausforderung ist, die wir kollektiv übernehmen müssen und deren Bedingungen wir kollektiv verbessern müssen. Und zwar nicht nur, weil die betroffenen Frauen sind, sondern weil die Sorgearbeit elementar ist für uns alle. Hm.
Ich fand den Punkt mit für das Problem als strukturelles Problem sensibilisieren und irgendwie auf eine Art erstmal einen gemeinsamen Klassenstandpunkt auch dann dadurch herzustellen, das fand ich irgendwie sehr wichtig und schlag auch gleich zu dem Bogen, was da so auch ein erstes Ding ist, was ihr in eurer Kampagne macht, nämlich quasi so Storytelling, ne? Also von Menschen Geschichten sammeln, wo sie eigentlich zu strugglen haben, genau, mit unbezahlter Sorgearbeit und der Geringschätzung oder der Ausbeutung, die dadurch passiert. Denn Gender Care Gap oder die ganzen Gaps sind auf so einer abstrakten Ebene ja bekannt, ne, wie Frauen mehrheitlich davon benachteiligt sind, durch Teilzeit im Job, dann weniger Einkommen, weniger Altersvorsorge etc. pp. Aber das alles, wenn ich zumindest in mein Umfeld schaue, was nicht irgendwie linke Bubble ist, sondern so Nachbarschaft, da ist das halt, das ist halt so. Das ist halt eine Selbstverständlichkeit, ne? Das gehört halt dazu. Das ist halt für Liebe ans Limit gehen. Ist ja auch schön, ne, mit den Kindern und so. Und man sieht auch nicht wirklich realistische Optionen oder zumindest können Linke dann nicht so recht glaubwürdig vermitteln, wie es auch anders sein könnte. Mhm. Und das kenne ich so irgendwie als ein Gefühl in meinem Umfeld oder einem Verhältnis zu diesem Thema sehr stark, dass das als strukturelles Problem, was man auch kollektiv irgendwie beheben kann, nicht verstanden wird. So. Deswegen fand ich es ganz nett zu sehen, dass ihr da in eurer Kampagne gleich damit gestartet seid, erstmal so Geschichten zu sammeln, so ähnlich wie bei Hashtag Ich bin armutsbetroffen, ne? Das ja auch über so ein Storytelling dann auch viel funktioniert, um überhaupt erstmal sichtbar zu machen, wie der Reichtum weniger auf der Armut vieler basiert und hier auch eben sichtbar zu machen, mit welchen Benachteiligungen unbezahlte Sorgearbeit einhergeht. Deswegen beschreibt vielleicht mal, was da die Idee dahinter ist. Und vielleicht habt ihr ja schon Geschichten gesammelt. Geht vielleicht auf ein, zwei Geschichten ein. Das hätte mich interessiert, was da euch dann so schon zugespielt wurde.
Ja, wir können auch einfach bei uns anfangen, weil wir auch beide Erfahrungen damit gemacht haben. Vor allem mit unseren Eltern beziehungsweise unseren Müttern. Meine Mutter hat 10 Jahre lang Kinder großgezogen. 4 Kinder und hat dann, als das Jüngste in den Kindergarten gekommen ist, gedacht, sie möchte jetzt wieder arbeiten, sie ist Ingenieurin und hat dann angefangen, sich zu bewerben und ist krachend gescheitert. Und ich erinnere mich sehr gut an diese Zeit und wie schlimm das war. Also das war auch eine Situation, die sich meine Mutter, glaube ich, so nicht hatte vorstellen können, dass es so kompliziert wird, als Mutter von 4 Kindern in den Beruf einzusteigen, natürlich in einer Männerdomäne, dadurch nochmal erschwert. Aber hier schon eben diese Diskriminierung deswegen zu erleben, weil da Fürsorgeverantwortung ist. Also schon direkt aus der eigenen praktischen Erfahrung habe ich da als 10-Jährige mitgekriegt, wie das läuft, wenn man Kinder hat. Also das ist so ein Aspekt. Franzi kann ja auch gleich selber nochmal ein bisschen ähnliche Geschichte beziehungsweise ihre Mutter. Nee, erzähl du einfach, Franzi.
Über diese Stellvertreterpolitik, jetzt schon in der Binnenstruktur.
Ja, ne? Schrecklich.
Ja, also genau, bei meiner Mutter ist auch so, meine Mutter ist alleinerziehend, genau seit ich 10 Jahre alt bin. Und da ist natürlich auch einfach die, dass die Altersarmut präsent ist und dass das nicht gewürdigt wird. Und auch dieses, wie viel Arbeit sie mit uns hatte, wenn halt nur ein Elternteil da ist, ne? Und wie wenig Netzwerk dort ist oder Unterstützungsangebote. Und wenn wir jetzt auch weggehen, ne, von unseren Müttern hin, bei den Großeltern kann man ja auch immer schauen oder gerade bei den Großmüttern, aber auch bei uns selber, ne? Also ich komme aus der Automobilbranche, war da jahrelang in einer Personalfunktion tätig und auch da, das ist ein hartes Pflaster für Geschlechterungleichheiten. Und auch hier habe ich das am eigenen Leib gespürt, wie es ist, wenn man Mutter wird. Ne? Also dann ist man halt auf dem Abstellgleis. Es wird immer wieder unterstellt, dass man halt nicht mehr 100% gibt. Man muss sich immer wieder neu beweisen. Solche Sprüche sind halt gang und gäbe, ne? Obwohl ich da immer versucht habe, sehr gut zu kommunizieren. Und sowas ist halt normal. Und sei es, man ist mit 2 Kindern unterwegs und die Kinder müssen auf Toilette und auf einmal darf man nirgendwo mehr auf Toilette oder wenn eine sehr kleine öffentliche Toilette, die super schmutzig ist und dann muss man da sein Baby wickeln. Also ich glaube, alle, die Fürsorgeverantwortung haben, haben so unfassbar unzählige Beispiele dafür, wie sie ständig benachteiligt werden. Und das war uns ein großes Anliegen, da einfach für zu sensibilisieren und damit auch anzufangen, Geschichten zu sammeln, weil es einfach unfassbar ist, was halt passiert.
Genau, und wir haben ja eigentlich jetzt noch sehr privilegierte Positionen, also dass wir auch heute hier sind und bei dir, das sagt ja auch schon ganz viel aus darüber, wie viele Vorteile wir schon gegenüber anderen Menschen haben. Also Leute, die dann auf Veranstaltungen sind, so von ArbeitgeberInnen, ich bin viel in Verwaltungen zum Beispiel. Das sind Geschichten, die hören wir hier nicht, die sehen wir auch in der Öffentlichkeit nicht, weil da gar keine Kapazitäten bestehen, diese Geschichten zu erzählen. Von Eltern mit behinderten Kindern, die eigentlich gar niemals die Chance haben, aus dieser Sorgeverantwortung auch so ganz rauszugehen. Hm. Oder die einfach dann für Pflegezeiten keine Absicherung mehr bekommen nach Jahr X, weil auch da so getan wird, als würden Kinder mit Behinderungen nach dem 18. Geburtstag eigentlich keinerlei Pflege oder mehr Fürsorge benötigen, als Menschen, die eben für sich selbst allein Verantwortung übernehmen können. Und diese Geschichten sind eben kaum präsent, sie haben kaum eine Öffentlichkeit und das wollen wir verändern, wie du auch schon gesagt hast, um anderen auch Anknüpfungspunkte zu bieten, um zu sehen, aha, ich bin nicht die einzige Person, der es so geht, weil das ist ja was ganz oft passiert, dass so eine Isolierung stattfindet durch die Zeitarmut, die generiert wird, durch diese Sorgeverantwortung, dass man das Gefühl hat, ich muss das irgendwie alleine lösen oder ich bin vielleicht sogar die Einzige, der es so geht. Und dann festzustellen,
die anderen machen das besser. Und
die anderen
so weiter,
machen das besser.
Genau. Ich muss
die
eigentlich haben, genauso gut machen und so.
Genau, die haben noch ich kaufe mir noch einen neuen Kalender oder ich buche mir hier noch irgendwie so einen Workshop oder so und lerne jetzt noch Projektmanagement, damit ich meinen Alltag irgendwie besser organisieren kann. So, das gibt's ja total viel. Und da gilt es eben erstmal auch da, so eine Plattform zu bieten, diese Geschichten erzählen zu können. Und unsere Idee ist dann eben auch über Kommentare und Auseinandersetzungen da ins Gespräch zu kommen mit Menschen. So, das ist so dieser eine Punkt, Öffentlichkeit schaffen, Plattform bieten für Menschen, die sonst keine haben. Und dann aber auch diese Geschichten zu verwenden und zu gucken, an welchen Stellen wird dort eigentlich schon gegen Grundrechte verstoßen, die wir eigentlich haben. Mhm. Welche Verletzungen sehen wir schon darin? Und man könnte durchaus argumentieren, dass jemand, der Fürsorgeverantwortung übernimmt und deswegen von Altersarmut bedroht ist, dass da Grundrechte verletzt werden, weil es eben ja nur bedingt eine Wahlfreiheit ist, die da tatsächlich ausgelebt wird und es eben um Aufgaben geht, die eigentlich auch einen grundgesetzlichen Schutz haben. Aber das wird schon sehr detailliert dann, wenn man jetzt in diese juristischen Feinheiten geht. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten zu argumentieren, die Benachteiligung von Sorgearbeitenden verstößt schon jetzt gegen Grundrechte und könnten Anlass für eine Verfassungsbeschwerde sein. Und Teil einer solchen Verfassungsbeschwerde sind dann eben auch genau diese Fälle, diese Geschichten, die dann da erzählt werden. Und wir sehen es als einen Teil unserer Aufgabe an, die Geschichten zu sammeln, so ein bisschen zu kategorisieren und dann mit den entsprechenden Fachpersonen, sprich JuristInnen und VerfassungsrechtlerInnen, da dann drauf zu gucken und zu schauen, wie könnten wir jetzt hier vorgehen, um zu sagen, hallo, da läuft was schief, wir brauchen hier Veränderungen. Das wäre eben auch ein Weg, um Grundgesetzänderungen tatsächlich zu erreichen, die jetzt nicht über den politischen Weg gehen, sondern eben über die juristische Argumentation laufen.
Ja, spannend. Also Sichtbarkeit schaffen, Empowerment auf eine Art und dann eben auch ja, Material für so eine Verfassungsbeschwerde zu haben. Lass uns jetzt gleich über diese Grundgesetzänderung sprechen. Nur noch diese kleine Fußnote. Sind eure Mütter schon Teil der Gewerkschaft?
Ja.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Meine Mutter ist auch Gründungsmitglied.
Wunderbar. Sogar. Bei diesem Podcast war es nämlich so, dass zuerst auch irgendwie enge Freunde und Familie Fördermitglieder wurden.
Ja, klar.
Die müssen alle mitziehen,
ja.
Genau.
Ja, genau. Einmal aufhelfen. Genau. Ja, lasst uns mal über diese Idee auch davon sprechen, dann auch so eine Grundgesetzänderung anzustreben und familiäre Fürsorgeverantwortung als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes festhalten. Vielleicht lese ich diesen Absatz einfach mal vor. Ich glaube, viele Leute kennen ihn auch irgendwo im Hinterkopf, aber lohnt sich, glaube ich, mal den einfach mal vorzulesen. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, Klammer auf Sig, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Genau, und da würde jetzt dann irgendwo so ein Absatz oder so ein Sätzchen noch stehen. Niemand darf wegen familiärer Fürsorgeverantwortung benachteiligt werden.
Genau.
Genau. Oder bevorzugt werden, genau.
Oder bevorzugt werden, okay.
Ja.
Nicht sowas wie die Babyprämie, wie sie jetzt unter Viktor Orban oder keine Ahnung. Genau, aber sagt doch mal, was erhofft ihr euch denn davon und wie könnte man das eigentlich erreichen?
Also das ist natürlich eine Forderung, ein Ziel, was erstmal sehr weitreichend ist, weil wir zum einen, ne, wenn es eine Grundgesetzänderung gibt, müssen natürlich alle nachfolgenden Gesetze geprüft werden, inwieweit denn dort eine Benachteiligung für Fürsorgeverantwortliche vorliegt. Also das hätte natürlich weitreichende Konsequenzen. Dann müsste halt wirklich alles geprüft werden im Sinne von, das reicht dann von dem Arbeitsgesetz bis hin, aber auch zu unserem, was das Thema Rente angeht, ne, aber auch eine Sorgeinfrastruktur, also alles müsste halt geprüft werden. Das ist natürlich das, was super weitreichend erstmal ist, was hat das alles für Konsequenzen. Das Zweite ist natürlich, wenn wir eine Grundgesetzänderung haben und Sorgearbeitende werden dann diskriminiert, dann können sie eine Verfassungsbeschwerde einreichen und das ist einfach ein sehr starkes rechtliches Instrument, wenn wir die Möglichkeit haben, einfach eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, sagen, hier liegt Diskriminierung vor. Und der dritte Aspekt ist einfach, und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ist, dass wir einen gemeinschaftlichen, ja einen gesellschaftlichen Konsens geschaffen haben, dass niemand wegen Sorgearbeit benachteiligt werden darf in Deutschland und dass hier einfach eine Diskriminierung vorliegt. Und das ist ganz wichtig, weil das natürlich dann einfach auch eine Symbolkraft hat für alle unsere Lebensbereiche. Ne? Also dann müssen sie halt auch Unternehmen innovativere Vereinbarkeitskonzepte sich überlegen. Dann wird es wirklich in alle Lebensbereiche ausgestrahlt, diese Veränderung. Und genau, und das, was für uns einfach ganz wichtig war, war zu sagen, wir wollen nicht mehr uns mit diesen kleinen Krümeln zufrieden geben, sondern wir wollen einen grundlegenden Systemwandel, ne? Wir wollen einen neuen Kuchen backen, weil dieses ganze, lass uns über Inflationsanpassung beim Elterngeld sprechen, lass uns über ein Pflegegeld sprechen etc., das sind natürlich alles immer nur so Pflaster auf einer sehr klaffenden Wunde. Sie packen nicht das Ganze an der Wurzel, an der Ursache. Und das war uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir wollen wirklich die Ursache anpacken und dementsprechend wirkt sich das natürlich auf alles Weitere aus. Also ne, aufs Elterngeld logischerweise, auf Pflegegeld, auf alles andere wird sich das automatisch dann halt auswirken. Deshalb war das uns total wichtig, da direkt anzudocken.
Wobei es nicht ganz automatisch stattfindet. Also das ist dann auch vielleicht wichtig, das noch mit aufzunehmen, dass wir nicht denken, die Liga endet dann mit dieser Grundgesetzänderung, sondern es gibt ja immer, die Rechtsprechung funktioniert ja so, dass eigentlich immer nur was sich verändert, wenn sich jemand beschwert. Mit dieser Grundgesetzänderung hätten wir eine ganz, ganz starke Grundlage dafür, für die Gleichstellung von Sorgearbeitenden zu argumentieren. Das heißt, an jeder Stelle kann man jetzt sagen, ob das jetzt das Müttergenesungswerk ist, das für sich beansprucht, bestimmte Gelder in Anspruch zu nehmen, kann mit dieser Grundgesetzänderung argumentieren und sagt, ihr müsst dafür sorgen, dass Sorgearbeitende nicht benachteiligt werden in dieser Gesellschaft. Die Gewerkschaften können sich darauf berufen und sagen, wir haben Menschen, die hier Sorgeverantwortung haben, die Sorgeverantwortung tragen, die brauchen gleichberechtigte Möglichkeiten, auf dem Arbeitsmarkt präsent zu sein und ihre Arbeit zu machen und auch Karriere zu machen. Das würde bedeuten, wir müssen eigentlich die Arbeitszeit für alle reduzieren. Also allgemeine Arbeitszeitreduzierung wäre da eine gesetzliche Grundlage auch dafür, damit weiter zu argumentieren. Bei der Rente, genau, die Benachteiligung von Sorgearbeitenden muss irgendwie ausgeglichen werden. Und wenn eben einmal im Grundgesetz steht, Sorgearbeitende dürfen nicht benachteiligt werden, dann haben wir für die nächsten, ich weiß nicht, wie lange es diese Bundesrepublik noch geben wird, aber idealerweise für den Rest unserer Zeit eine ganz, 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 ganz starke Argumentationsgrundlage, mit der wir Sorgearbeit der Lohnarbeit im Grunde genommen gleichstellen können. Und das ist der Paradigmenwechsel, den wir ja anstreben. Wir wollen mindestens mit der gleichen Relevanz Sorgearbeitsthemen besprechen, wie wir im Moment über Erwerbsarbeit und Lohnarbeit sprechen. Ja. Und das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und diese Grundgesetzänderung ist quasi da, das Instrument mit dem Vorteil, dass wir hoffen und glauben, ganz viele der jetzt schon bestehenden Organisationen und Initiativen darin vereinen zu können. Also nicht diese einzelnen Forderungen fallen zu lassen und ihre einzelnen politischen Kämpfe liegen zu lassen und was anderes zu machen, das ist nicht der Punkt, sondern eben zusätzlich ein ganz starkes Instrument einzurichten, um künftig alle weiteren Kämpfe in diesen Bereichen deutlich zu vereinfachen und natürlich auch nicht so volatil zu werden zu lassen. Weil jetzt ist es so, wie viel in soziale Bereiche und in Sorgearbeit investiert wird, hängt total ab, wer gerade die politischen Mehrheiten besitzt. Und jetzt in der aktuellen Koalition erleben wir eine Situation, in der ja da nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Und hätten wir den Schutz der Fürsorgeverantwortung und der Menschen, die sie übernehmen, im Grundgesetz, würde das bedeuten, dass es hier gar nicht mehr so viele Spielräume gibt über das, was man so diskutieren kann und wie weit man so kürzen darf. Und das halten wir auch für ganz, 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 ganz wichtig. Hm.
Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise und wäre auch juristisch eine starke Grundlage. Aber wie ihr selbst schon sagt, kein Selbstläufer. Also ich glaube, man kann es ja am allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ganz gut sehen, wie es soll ja auch dann vor Benachteiligung aufgrund bestimmter Merkmale, wie sie in Artikel 3 Absatz 3 eben drinstehen, wie ich es vorgelesen habe, soll das schützen. Und die Umsetzung, die hakt ja dann auch wirklich an allen Ecken und Enden.
Ja.
Aber die Benachteiligung aufgrund familiärer Fürsorgeverantwortung, das würde dann wahrscheinlich auch im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in irgendeiner Art drin landen, oder?
Das wäre tatsächlich automatisch, weil alle Diskriminierungsmerkmale da aufgenommen werden, wobei das AGG dann eben für Arbeits- und Zivilrecht gilt und nicht für alles Weitere. Aber genau, im Grunde genommen hätte man dann zumindest im Bereich Arbeits- und Zivilrecht auch direkt eine Antidiskriminierungsbeauftragte für Sorgearbeitende in diesem Fall. Also oder wenn es dann noch Ferda Attermann ist, dann wäre sie da zuständig, sozusagen.
Ja.
Genau, aber wenn du sagst, genau, es kommt immer darauf an, wie es umgesetzt wird und wer sich dann auch beschwert und wer wie klagt. Und dafür wollen wir eben auch diese gewerkschaftlichen Strukturen aufbauen, dass wir dann da sind und dass wir diese Prozesse auch mit Menschen führen können. Dass wir sagen, so, wir für unsere Mitglieder übernehmen wir jetzt eben diese gewerkschaftsähnliche Funktion. Wir unterstützen sie in ihren Arbeitskämpfen in Bezug auf Sorgearbeit und werden dann mit ihnen gemeinsam diese Prozesse führen, mit Prozesskostenhilfe, wie das dann genau aussieht. Na, also ist immer noch so ein bisschen Zukunftsmusik natürlich, aber das ist die Idee. Weil jetzt auch in Bezug auf den Rechtsanspruch bei Kita-Plätzen beispielsweise, es ja auch immer darum geht, wer fordert es ein, welche Verfahren werden dort gemacht, um genauer festzulegen, was diesen Rechtsanspruch eigentlich alles beinhaltet. Nähe zum Wohnort, wie viel Zeit umfasst das eigentlich, umfasst es Betreuung oder ist es nur Bildung? Das sind alles dann so Fragen, die eigentlich nur über Klagen und über Prozesse dann beantwortet werden können. Und da wollen wir dann eben bereit sein, um diese Fragen auch zu klären, gemeinsam mit den Mitgliedern.
Ja. Ich meine, den politischen Druck brauchst du weiter, weil gerade was diesen Kita-Anspruch angeht, sehen wir, glaube ich, dass die Erfolgsaussichten von diesen Klagen sehr gemischt sind. Also oft bekommen die Eltern auf eine Art Recht, dann müssen die Kommunen aber auch meines Wissens nach nur zeigen, dass sie alles Mögliche dafür tun, zum Beispiel um Fachkräfte zu werben, aber in einer quasi schlechten Situation und einem Fachkräftemangel von 100.000 ErzieherInnen sind es ja allein in Deutschland, die fehlen. Mhm. Also müssen sie ja nicht viel vorweisen, also neben irgendwie, okay, wir werben halt ne auf den eingängigen Plattformen und so weiter und bekommen dann halt Recht in dem Sinne, ja, sie haben ja schon viel getan, um Personal zu werden, aber es klappt halt nicht, ne? Ist halt Fachkräftemangel so. Also da brauchst du dann wahrscheinlich schon weiter auch die politische Mobilisierung, um halt eine auskömmliche Kita-Infrastruktur oder eine gute Kita-Infrastruktur, eine gute Wohnungspolitik und so weiter zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir können ja den Druck erhöhen. Also wenn da jetzt plötzlich nicht mehr nur ein oder zwei Leute jetzt mit dem Kita-Platz-Beispiel klagen, sondern 100 oder 200, weil sie Unterstützung von der Gewerkschaft bekommen, dann kann sich ja auch auf diese Art und Weise Rechtsprechung ändern. Und es kann eben durch unsere Argumentation die Verpflichtung noch auch nochmal anders erweitert werden. Auch die Botschaft dann an die Politik, dass man sagt so, ja sicher fehlen ihr 100.000 Leute, aber ihr müsst ein bisschen weiterdenken. Ihr dürft jetzt die Verantwortung an dieser Stelle nicht weiter abschieben. Ihr müsst eben dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen hier besser sind. Sorgt dafür, dass hier mehr Löhne sind oder dass mehr Urlaub oder dass die Gruppen kleiner sind. Also das reicht nicht zu sagen, es gibt hier einen allgemeinen Fachkräftemangel, weil der kommt ja irgendwo her. Also dieses Verantwortungsweiterschieben, das ist ja keine Lösung. Ne? Das führt ja nirgendwo hin. Und wir würden jetzt sagen, oder das ist so unser Plan, dass wir eben auch über eine Vielzahl von Verfahren oder eine Vielzahl von Beschwerden da so dieses Bild davon so ein bisschen verändern und Leute nicht mehr damit durchkommen lassen, zu sagen, aber hier gibt's ja Fachkräftemangel und wir können nichts dafür, weil wir sagen, doch, doch, Leute, ihr könnt was dafür. Wir haben hier einfach extrem schlechte Bedingungen für professionell Sorgende, was natürlich auch mit der Geringschätzung von Sorgearbeit allgemein zu tun hat. Macht da mal was. So, das reicht nicht.
Hätte mich noch interessiert, weil ihr vorhin schon angesprochen habt, aus welchem Kontext und aus welchen Vernetzungen ihr auch selbst kommt, dann auch als Care-Werkschaft, als Liga für unbezahlte Sorgearbeit, habt das Netzwerk Care Revolution angesprochen, auch gewerkschaftliche Kontexte, wo ihr in Kontakt seid. Mhm. Mit Blick auf diese Idee einer Grundgesetzänderung, auch der Ungewissheit, ob sowas dann vielleicht auch klappt, und was dann vielleicht auch ja dann die konkreten Auswirkungen sind. Ja. Habt ihr da MitstreiterInnen gewonnen? Seid ihr da schon irgendwie mit Leuten in Kontakt mit Organisationen? Vielleicht könnt ihr hier mal spiegeln. Gab es da irgendwie ehrliches Feedback, positives, aber auch solidarisch-kritisches Feedback in die eine oder andere Richtung? Hätte mich interessiert.
Ja, kann ich gerne sagen. Genau, wir sind in Kontakt mit ganz vielen Organisationen und Institutionen.
Und alle sind yay.
Es gibt uns ja erst seit dem 1. Mai. Also es ist alles noch sehr frisch. Ja, ja. Wir haben jetzt irgendwie über 550 Mitglieder. Das heißt, die verwalten wir sozusagen jetzt auch schon und versuchen, alle irgendwie abzuholen und aufzunehmen. Und unsere E-Mail-Postfächer sind voll mit Anfragen. Und wir haben irgendwie jede Woche 2, 3 Vernetzungsgespräche mit anderen Institutionen auf allen Ebenen. Und das sind auch deswegen, glaube ich, besonders viele, weil wir jetzt gar nicht so ganz klar zu verorten sind. Sind wir irgendwie so eine Institution? Sind wir eine Bewegung? Es ist irgendwie alles auch noch so nicht so richtig. Wo verorten wir uns da irgendwie? Und es gibt super viel Interesse und super viel positives Feedback. Es gibt genau erste Verbindungen zu Gewerkschaften. Es gibt, ich habe die Liga für unbezahlte Arbeit auch schon einer AG Sorgearbeit in einer Partei vorgestellt. Und das sind jetzt Dinge, die gerade alle anlaufen und die stattfinden. Und was jetzt eben noch herauszufinden ist, wie wir uns mit anderen Netzwerken, also bleiben wir mal beim Netzwerk Care Revolution, so verbinden können, dass es für alle was Positives dabei rauskommt. Also unsere Idee ist nicht, in die Konkurrenz zu gehen und anderen vorhandenen Gruppen Mitglieder abzuwerben oder sowas, sondern unser Wunsch ist, da Synergien zu finden und beispielsweise über den politischen Streik auch eben in einem gemeinsamen Anliegen dann zusammenzukommen. Was es vielleicht so an bisschen kritischem Feedback gab oder so, die, ich weiß gar nicht, ob man es als Kritik bezeichnen sollte, so die Frage, warum braucht es denn jetzt noch eine Gewerkschaft? Also gibt es nicht eigentlich schon genug Gruppen, die da Dinge tun? Und ja, also wir finden halt, es braucht diese Gewerkschaft, es braucht auch diese Herangehensweise. Uns hat es auf jeden Fall gefehlt und wir finden die Herangehensweise, wie wir sie jetzt haben, empfinden sie als unterschiedlich genug, um da nochmal was Neues und so oder was Zusätzliches aufzubauen. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass wir eben ganz besonders auch die Menschen ansprechen wollen, die sich eine Vertretung wünschen. Also die sagen, ich hätte gerne jemanden, der für mich auch das übernimmt. Und so verbinden wir eben diese Vertretungsarbeit zusammen mit der aktivistischen Arbeit und denen, die ehrenamtlich aktiv werden wollen. Und ja, wir befinden uns da, würde ich sagen, in einem Findungsprozess, wo wir uns da jetzt in diese ganzen Bewegungen und Verbände und so weiter so einsortieren.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für ein paar wichtige Ankündigungen nutzen. Nicht nur einfach den Dissens-Werbeblock, den ihr bestimmt alle einfach weiterskippt mit dem plus 10 Sekunden-Button. Nein, ein paar wichtige Ankündigungen. Genau, natürlich dürft ihr diesen Podcast hier supporten, denn ich bin auf meine Community angewiesen, um kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen zu senden. Wenn ihr noch nicht Fördermitglied seid und es euch finanziell leisten könnt, dann macht doch gerne mit. Alle Infos dazu natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Das zum werblichen Teil, aber jetzt zu den wichtigen Ankündigungen mit Blick auf die Sommerpause, die ansteht. Ja, denn ich mache in den nächsten 4 Wochen Sommerurlaub. Ich bin ziemlich ab von Elternschaft, Podcasting und anderem Krams und brauche deshalb eine längere Pause. Wir hören uns mit der nächsten Folge Dissens dann am 27. August wieder und da habe ich für euch natürlich was Spannendes in petto. In der Zwischenzeit müsst ihr aber nicht auf coole Podcast-Inhalte verzichten. Nächste Woche gibt es die Was-Tun-Crew auf die Ohren mit einer Folge zur Krankenhausstreikbewegung an der Berliner Charité. Dann am 6. August mal eine neue Koop, also die Koop mit der Was-Tun-Crew, die ist ja hier Usus im Dissens-Podcast. Aber am 6. August übernehmen Sina und Indigo vom Podcast Geschichte der kommenden Welten den Dissens-Feed. Sina und Indigo waren in anderen Angelegenheiten bei mir schon hier zu Gast, aber sie machen eben auch den wunderbaren Podcast über linke Geschichte und Zukünfte, eben Geschichte der kommenden Welten. Und ja, für Dissens machen sie dann in meiner Sommerpause, nämlich am 6. August wird das ausgestrahlt, eine exklusive Folge über die revolutionäre Frauenbewegung in Afghanistan. Hört da doch gerne rein. So, und dann voraussichtlich am 13. August gibt es dann noch eine Folge mit Inken und Valentin von Was tun. Dann mit Tadeo Müller, unserem politstrategischen Klimaguru, den wir alle lieben, an dem wir uns aber auch gerne reiben. Ja, und Inken und Valentin reden mit Tadeo über das im August stattfindende Klimakollaps-Camp, das in Nordbrandenburg stattfindet. Und ja, dort wie im Podcast geht es dann um die Frage, wie sich die Klimabewegung innerhalb der kommenden Krisen organisieren kann und eben für eine bestmögliche Zukunft im Kollaps streiten kann. Das Camp ist bereits ausverkauft. Ich habe das gerade nochmal auf der Website gecheckt vorm Einsprechen dieser Moderation. Wenn ihr selbst am Start seid beim Kollaps Camp, dann ist der Podcast sicher eine gute Einstimmung darauf. Wenn ihr nicht am Start seid, dann habt ihr damit bestimmt die Essentials von unserem Geschichtenerzähler Tadeo schön verpackt dann auf die Ohren. Auch nicht verkehrt. Genau, und dann am 20. August dann tatsächlich eine Woche mit Podcast-Pause. Wenn die Folge mit Tadeo nicht wegen Verzögerungen am 20. läuft, dann ist tatsächlich am 20. August eine Woche Podcast-Pause. Und dann hört ihr halt mal was anderes oder wie das Peter Lustig früher immer gesagt hat, das ist jetzt echt Gen Y, aber einfach mal abschalten, ne? Und einfach mal nichts hören, nichts tun vielleicht, ne? Wie gesagt, die neue Folge Dissens dann mit mir nach meiner Sommerpause am 27. August. Soweit also zur Planung für die kommenden Wochen. Und was gibt's noch? In den aktuellen Shownotes findet ihr die Gewinner der letzten Verlosung. Schaut da gern mal rein, vielleicht habt ihr ja was abgestaubt. An alle, die was gewonnen haben, Glückwunsch und viel Spaß damit. Und auch noch relevant für die Fördermitglieder, die jetzt hier zuhören, ich schicke jetzt auch noch vor dem August die Goodies auf den Weg zu euch. Also die Dissensbeutel für alle neuen Fördermitglieder der Stufen Agitator und Apparatschik des letzten halben Jahres. Bitte entschuldigt, dass ihr so lange warten musstet, aber ich habe das ja schon ein paar Mal hier erwähnt, ich schaffe diesen Orga-Krams gerade nur alle halbe Jahr. Und da könnt ihr euch aber drauf freuen, da sollte dann demnächst was bei euch im Briefkasten liegen. Ein schöner Beutel, mit dem ihr dann gerne durch eure Nachbarschaften laufen dürft. Und wenn irgendwer irgendwann keinen Beutel bekommen hat, auch das kann bei einem Chaoten wie mir passieren, dann meldet euch doch gerne per Mail oder über Steady bei mir, dann schicke ich euch da noch was zu. So, jetzt aber genug mit dem Ankündigungskram. Jetzt geht's gleich weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Franzi Helms und Joe Lücke von der Liga für unbezahlte Arbeit. Ich mich noch frage, ist, wie realistisch ist denn so eine Grundgesetzänderung? Keine Ahnung, ihr würdet es ja nicht tun, wenn ihr nicht glauben würdet, so, das können wir erreichen. So. Aber ihr habt auch gleichzeitig schon geschildert am Anfang, als es darum ging, warum habt ihr euch eigentlich nicht als Gewerkschaft gegründet? Und das war ja so dieser Arbeitsbegriff, ne? Der halt unbezahlte Sorgearbeit nicht inkludiert im bürgerlichen Staat. Mhm. So, ich meine, das ist seit den 70ern die Kritik oder das, was Silvia Federici und die Feministinnen der 70er eben sichtbar gemacht haben. Hey, das ist keine Liebe, this is fucking work, what we do here.
Ja.
Und diese Frage würde ja während dieser Verfassungsbeschwerde, müsste die ja diskutiert werden, oder? Also ich kann ja nur das als Diskriminierungsmerkmal in Artikel 3 aufnehmen, wenn es bedeutet, dass ich das irgendwie als eine Art Arbeit anerkenne, nämlich dass ich durch diese Arbeit zum Beispiel Erwerbsarbeit nicht mehr machen kann und deswegen unter Altersarmut leide, zum Beispiel.
Genau.
Also ist quasi in diesem bürgerlichen Staat, der diese Trennung hat, von der ich gesprochen habe, ne, ist es da realistisch, dass Fürsorgearbeit da im Grundgesetz dann als Arbeit anerkannt wird? Beziehungsweise ja, die Frage eigentlich allgemein, wie realistisch ist so eine Grundgesetzänderung? Seid ihr da auch schon mit Juristinnen oder so, mit kritischen Juristinnen irgendwie dran am Arbeiten oder am Brainstormen, wie auch immer, ne? Das hätte mich noch interessiert.
Ja, genau. Also fangen wir mal da. Die Grundgesetzänderung, für eine Grundgesetzänderung braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Und ich glaube, an der Stelle ist uns einfach wichtig, dass wir das Grundgesetz oder die Grundgesetzänderung anstreben, weil das dann halt auch nicht so schnell änderbar ist. Ne? Also so schwierig, wie es ist, es umzusetzen und reinzubekommen ins Grundgesetz, ist es dann natürlich auf der anderen Seite auch wieder schwieriger, es rückgängig zu machen. Was wir zurzeit dann halt doch beim Backlash dann sehr sehen, wie viele Sachen dann doch wieder zurückgerudert werden. Von daher, ja, es ist, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Das ist ein großes Ziel. Aber auf der anderen Seite, wenn es erstmal drin ist, lässt es sich auch nicht so schnell rückgängig machen. Und was wir zurzeit anstreben, sind circa 15 Jahre. Natürlich muss man da klar die Einschränkungen Klammer aufmachen mit, je nachdem, wie auch unsere politischen Mehrheiten die nächsten Jahre sich zusammensetzen. Das muss man natürlich da ganz klar an der Stelle formulieren und auch realistisch bleiben. Aber das, worauf wir zurzeit den Fokus setzen, ist einfach, wir sind viele. Ne? Wir sind diese 22,5 Millionen Menschen. Und wenn wir einfach mitgliederstark sind, dann werden wir halt auch eine Stimme haben, die gehört werden muss, die nicht mehr übergangen werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz, ist zurzeit unser erstes Ziel. Zum einen natürlich die Organisation, dass wir mit ganz vielen Organisationen und Initiativen uns verbünden und überlegen, wie kriegen wir das hin. Und zum anderen natürlich selbst als Gewerkschaft Mitglieder stark zu werden.
Vielleicht kann ich noch ergänzen. Also wir gehen da ja von verschiedenen Seiten ran. Also wir haben unterschiedliche Ziele und auch Meilensteine zwischendurch. Also das politische Streikrecht ist ein riesengroßes Thema für uns, weil wir eben auch sagen, wir andere auch, wir brauchen als Sorgearbeitende eigentlich eine Möglichkeit, um unsere Interessen durchzusetzen. Das heißt, wir müssen eigentlich politisch streiken können. Also das ist so ein Meilenstein, den wir uns gesetzt haben. Dann haben wir die Verfassungsbeschwerde, aus der dann eventuell eben die Aufforderung kommen könnte, des Bundesverfassungsgericht an die Bundesregierung hier nachzubessern, was dann für eine solche Grundgesetzänderung sprechen könnte. Und gleichzeitig wollen wir Diskriminierung aufzeigen, mithilfe der Rechtsberatung auch Diskriminierungsfälle nach aktuellem Recht vor Gerichten und Verfahren, da die Zahlen erhöhen. Und das sind dann viele kleine Aspekte oder klein, weiß ich nicht, aber viele Bereiche, aus denen dann Elemente kommen, die dazu beitragen können, dass so eine Grundgesetzänderung tatsächlich entsteht. Also Druck durchs Bundesverfassungsgericht, Druck durch die Öffentlichkeit, Druck durch mitgliederstarke Organisationen und starke Bündnisse aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft. Und dann die politische Arbeit, wo wir sicherlich bei den linken oder eher linken Parteien auch Anknüpfungspunkte haben in Bezug auf das Thema Fürsorgearbeit als Arbeit zu begreifen oder eben als wesentliche systemrelevante Aufgabe. Und wenn das alles zusammenkommt und wenn es das gelingt, über die nächsten 15 Jahre diese Präsenz auch kontinuierlich aufrechtzuerhalten und da den Druck zu verstärken, dann würde ich sagen, ist das durchaus realistisch. Vielleicht dauert es auch länger, vielleicht wird es auch nichts. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir ja, dass wir durch diese Präsenz und die wirklich auch sehr strategisch angelegte Öffentlichkeitsarbeit Wissen in der Bevölkerung verankern, sodass nicht mehr so viel verloren geht, weil das erleben wir ja auch. Ne? Also das ist so, von Generation zu Generation hat man so den Eindruck, alle erarbeiten sich dieses Thema wieder neu, alle werden Eltern, und dann kommt so das Thema Sorgearbeit und man fängt wieder von vorne an und dann stellt man fest, aha, Silvia Federici, okay, dann gab es doch das Müttermanifest, dann haben wir noch keine Ahnung, in den letzten 50 Jahren so viele Elemente von Sorgearbeitenden oder auch gute Literatur und tolle Gedanken und irgendwie verfängt davon so wenig. Und wenn es so läuft, wie wir uns das wünschen, das ist eben auch ein Ziel, dass dieses Verfangen so ein bisschen stärker wird, sodass dann auch so ein kollektives Bewusstsein für dieses Thema sich etwas langfristiger vielleicht erhält, wenn das Sinn ergibt, was ich jetzt gerade gesagt habe. Frag nochmal nach, wenn das irgendwie unverständlich war. Aber es ist so, ne, dass wenn man die Verstärkung der Aufmerksamkeit, dass das so ein bisschen nachhaltiger wird irgendwie, ja.
Voll, ich meine, das hätte symbolisch, kulturell würde das eine Diskussion, eine gesellschaftliche massiv prägen, wenn das so im Grundgesetz stehen würde. Aber auch materiell tatsächlich, rechtlich materiell.
Absolut.
So,
ne?
Also ihr habt ja schon Absolut. Beschrieben, wie das dann auch bestimmte andere Arbeitsrecht und so weiter beeinflussen könnte. Und ich finde das super spannend, von daher drücke ich euch fest die Daumen so für die nächsten Jahre. Aber ja, das ist die Krux wahrscheinlich, die Zweidrittelmehrheit. Und das bringt mich zu der Frage so ein bisschen, um die hinzubekommen, muss sich der Zeitgeist in dieser Republik ja erstmal vom Kopf auf die Füße stellen. Mhm. So, wir haben gerade einen massiven Rechtsruck und wir haben auch gegenwärtig nicht parlamentarisch-politisch die Aussicht noch nicht mal drauf, dass sich das irgendwie ändern könnte. Also, ich meine, die Linkspartei zum Beispiel hat sich ja retten können und macht mich zuversichtlich, dass sie da in den nächsten Jahren irgendwie eine starke Kraft werden kann. Aber wenn man sich mal die Grünen und die Sozialdemokraten, I don't know. Und also da bräuchte sie quasi komplette Zeitenwende oder der Zeitgeist, den müssten wir erstmal komplett drehen. Und deswegen hätte mich interessiert, ob ihr jetzt euch nur fokussiert auf quasi diese juristische Grundgesetzänderungsperspektive oder ob ihr euch auch quasi in konkrete feministische, sozialistische, Sozialpolitik, wie auch immer, und Familienpolitik auf irgendeine Art einbringen wollt in den nächsten Jahren. Also ich denke eben an Dinge wie Streiten für eine bessere Kita-Infrastruktur, Krankenhausbewegung, Fachkräftemangel im Pflegebereich. Mhm. Ich denke an Dinge wie Elterngeld. Da habt ihr auch gewisse Ideen, wie man das reformieren könnte, um für mehr Gleichstellung zu sorgen und mehr Gleichberechtigung. Ehegattensplitting, also so konkrete von kleiner Reform bis irgendwie revolutionäre Reform. Mhm. Wollt ihr euch da auch einbringen mit Sachen?
Ja, also auf jeden Fall wollen wir uns auch mit einbringen im Sinne von, dass wir mit aufrufen, dass wir uns zurzeit viel verbünden mit anderen Organisationen und gucken, wie wir einfach auch unsere Synergien bündeln können und wo wir einfach zusammen was schaffen können und auch zeigen können, dass wir halt viele sind. Und ich glaube, das ist bei all diesen Punkten und Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, ganz, ganz wichtig. Es geht uns alle an. Es sind wichtige Punkte, die einfach auch eine Masse braucht. Und deshalb sind wir da auf jeden Fall sehr konkret schon im Austausch. Teilweise geht es da um Streiks 2027, genau, wo wir zurzeit schauen, wie wir da unterstützen können. Und einfach gucken, wie können wir uns da zusammentun. Mhm. Ich denke, was aber auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir auch erstmal die Sorgearbeitenden miteinander, denen einfach auch Raum geben und hier halt schauen, dass wir auch unsere Mitglieder-Community halt pflegen und denen halt auch Raum geben an der Stelle und schauen, welche kleinen Aktionen können wir halt auch schon bewirken zurzeit, weil ich glaube, das, was wichtig ist, was ich auch sehe, ist, dass viele halt zurzeit es ja genauso geht wie uns, ne? Also durch diesen Rechtsruck, dass man sagt, ich möchte jetzt aber was tun und dann jeder halt überlegen kann, okay, was steht denn in meinem, was kann ich in meinem, mit meinen Ressourcen überhaupt schaffen? Und bei Sorgearbeitenden, die sind halt ganz häufig gar nicht in der Lage, weil die Ressourcen so begrenzt sind, überhaupt irgendwas ja mitzuwirken. Ne? Also da geht es ja auch um Teilhabe, dass Sorgearbeitende ganz wenig Teilhabemöglichkeiten haben, weil sie häufig, dann doch Barrieren halt beinhalten. Und da erstmal auch zu schauen, wie kriegen wir es überhaupt hin, dass Sorgearbeitende Teilhabe ermöglicht wird. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei all diesen Sachen, dass wir die Stimme da mit sind und immer wieder die Perspektive mit einbringen, wie ist das denn überhaupt möglich? Und da geht es auch darum, ne, sei es jetzt bei den ganzen Maßnahmen, die du gerade aufgezählt hast, wie kriegen wir das hin, dass Sorgearbeitende mitstreiken können? Wie kriegen wir das hin, dass sie nicht Angst haben müssen vor Abmahnungen etc.? Oder wie kriegen wir es hin, dass sie zum Beispiel sich in einer Partei überhaupt ja, engagieren können. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte, weil da ist einfach eine große Masse, die nicht d'accord ist mit dem, was gerade in Deutschland passiert und trotzdem aber gar nicht die Möglichkeit hat, sich irgendwie einzubringen, weil die Ressourcen einfach fehlen, entweder finanziell, zeitlich oder auch einfach von der Energie her, weil wir alle kaputt sind, ja, nachdem wir den ganzen Tag Erwerbs- und Care-Arbeit geleistet haben.
Vielleicht kann man auch ergänzen, dass wir als Liga jetzt ja auch nicht unbedingt das Rad neu erfinden müssen, was jetzt so Arbeitskämpfe von anderen angeht. Da gibt es ja ExpertInnen auf ihren, in ihren Bereichen. Und ich würde eher vielleicht so als Parallele wir fahren zusammen oder sowas nennen, wo wir sagen, wir sorgen zusammen, wir als Liga beteiligen uns an den Arbeitskämpfen von Pflegenden, von ErzieherInnen. Wir gehen dahin, wir unterstützen die, wir supporten das, wir supporten Initiativen, die sich für Änderungen beim Pflegegeld einsetzen oder für den Inflationsausgleich beim Elterngeld. Wir sind da und wir unterstützen an der Stelle, ohne dass wir da jetzt selbst unbedingt in die konkreten politischen Forderungen reingehen, sondern uns eben eher als etwas übergeordnete, mit einem übergeordnete Ziel verfolgen und uns eben als Liga selbst nicht so intensiv in einzelne Bereiche begeben, in denen schon ganz viel Expertise und ganz viel Wissen einfach vorhanden ist, sondern dass wir da unterstützend unterwegs sind und sagen so, wir vielleicht können wir auch dazu beitragen, dass sich dann so im Sinne von wir sorgen zusammen Arbeitskämpfe von beruflich und privat sorgenden Menschen besser verbinden können und da vielleicht auch für gegenseitiges Verständnis zu sorgen und zu gucken, wie können wir denn gemeinsam eigentlich für dieses Ziel weiter vorankommen, ohne uns gegeneinander ausspielen zu lassen, wie das ja häufig auch passiert.
Voll. Also ich glaube, das Stichwort Kita und Kita-Notstände, das also alle Eltern, die uns jetzt hier zuhören, die werden das, glaube ich, gut kennen, wenn dann aufgrund von Personalmangels, der politisch gemacht ist, dann wieder Notbetreuung ist und man sich fragt, wie kommt man durch die nächste Woche? Ja. Und da Streiks von ErzieherInnen zu unterstützen, im Sinne von, wie du, Joe, schon sagtest, wir sorgen zusammen, ne? Das könnte ja eine lohnende Perspektive sein. Weil das ist ja auch was man medial beobachtet, gerade im Bereich eben von öffentlicher Daseinsvorsorge, wenn es zum Beispiel Busse und Bahnen bestreikt werden oder eben auch Kitas bestreikt werden, so medial dann der Diskurs, ach, die Gewerkschaft, die tut den Eltern da was Schlechtes, die schneidet ja den Eltern ins Fleisch. Und klar, im ersten Moment ist es ja auch dann schwierig, ja, also man muss ja selbst noch seinen Job über die Bühne kriegen, aber da irgendwie Verbindungen herzustellen und die zu stärken in Zukunft, das halte ich für sehr vielversprechend. Deswegen vielleicht sag nochmal ein, zwei Takte zu dem, was ihr als politischer Streik versteht und wie vielleicht auch das Streikrecht da dann in den nächsten Jahren weiter ausgelotet werden könnte. Ich meine, das kommt vielleicht dann von eurer Seite aus, ne, im Sinne von den unbezahlt sorgenden Arbeitenden. Von den Gewerkschaften gibt es ja auch schon erste Bewegungen, irgendwie Gemeinwohlstreiks und so, mit Blick auf zum Beispiel Krankenhausbewegungen, da ein bisschen das Streikrecht, das Deutsche, was sehr restriktiv ist, auszuloten. Genau, sag vielleicht noch ein, zwei Takte, was schwebt euch da vor? Franzi, du hast schon 2027 als irgendwie ein konkretes Datum auch angesprochen. Mhm. Und ja klar, für unbezahlt sorgende Arbeiten in Familien ist das nicht einfach, weil wenn die streiken im Sinne von einem politischen Streik und zum Beispiel einen Urlaubstag machen und nicht zur Arbeit gehen, werden sie im Zweifel abgemahnt. Ne? Also bei mir ist eine wohlwollende Community dahinter. Ne? Wenn ich irgendwie frei mache und dann kann ich irgendwie an meine Fördermitglieder schicke ich eine Nachricht, Leute, die Woche, ich bin krank, selbstfällig oder ich muss mich um einen Kleinen kümmern. Kita fällt komplett aus und dann kommen schöne Nachrichten zurück und so. Aber ja, das ist bei den allermeisten Leuten in einem Abhängigkeitsverhältnis zu irgendeinem Unternehmen dann wohl eher nicht der Fall. Und dann gibt es eine Abmahnung und im Zweifel verlieren sie vom Arbeitsgericht, wenn sie irgendwie einen Urlaubstag machen oder das dann auch noch als politischen Streik branden, um ErzieherInnen zum Beispiel zu unterstützen in ihren Streiks für gute Arbeitsbedingungen und mehr Personal. Mhm. Genau. Langer Sermon, hat mich ein bisschen verloren, aber genau, ihr nehmt den Gesprächsfaden einfach auf.
Genau, weil genau da wollen wir ja hin.
Ja, genau. Also ich glaube, das Erste, was du angesprochen hattest mit Kita-Streik, ich glaube, das ist einer der wichtigen Punkte, dass wir zusammen in einem Boot sitzen und das ist halt nicht und dahingehend auch diese Sensibilisierung braucht. Ich erlebe das auch immer wieder, dieses zwischen Kita-Leitung oder ErzieherInnen und halt dann Eltern, dieses, was sich da auch angetan wird, ne, und wo da so die Vorwürfe sind. Und Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach es schaffen, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen und dass wir nicht mehr gegeneinander arbeiten an der Stelle, weil das sind ja die Mechanismen dahinter, sondern dass wir halt sagen, nein, es geht hier um unser Gemeinschaftswohl, um Sorgearbeit an sich und dass wir uns hier verbünden und dass das viel mehr Sinn macht, weil es halt ein gesellschaftliches, ein strukturelles Problem ist, ne, und nicht mehr auf dieser individuellen Ebene diskutiert werden oder jedenfalls nicht mehr zu Vorwürfen führen sollte. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche. Also wir müssen uns verbünden und indem wir uns verbünden und sagen, wir gehen halt mit dem Kita-Personal auf die Straße und wir sind halt viele. Ich glaube, das ist halt der Dreh- und Angelpunkt. Wir sind viele. Und wenn ich halt als einzelne Person einen politischen Streik mache und da kriege ich eine Abmahnung, dann ist das für mich als individuelle Person ein Problem. Wenn das aber ja hunderte von Abmahnungen gibt und wir als Gewerkschaft auch ja dagegen vorgehen können, gegen hunderte von Abmahnungen, dann hat das halt ein ganz anderes Ausmaß. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, zu sagen, wir sind gerade dabei, Informationen einzuholen. Wie kann so ein politischer Streik aussehen? Weil auch da natürlich der politische Streik ist zurzeit in Deutschland nicht erlaubt, aber auch da gibt es ja ganz, ganz viele Stimmen, die sagen, okay, das ist schon nicht mehr Europa oder das ist europarechtswidrig. Ne? Du hattest ja auch Feline Tecklenburg und Theresa Tschenka im Podcast, wo einfach man sagen muss, das ist nicht mehr zeitgemäß und andere Länder machen das schon anders. Und das natürlich zu prüfen, wie kriegen wir das hin, dass vielleicht keine Abmahnung erfolgt. Muss man es ja umbenennen, so wie in Island mit dem Urlaubstag? Also was braucht es, damit wir es schaffen, dass die Sorgearbeiten ihre Lohnarbeit halt bestreiken können?
Unser Wunsch, unser Ziel wäre tatsächlich, dass wir es hinkriegen, dass wir wirklich hunderte Abmahnungen haben und wir mit Hilfe der Liga für unbezahlte Arbeit jede einzelne dieser Abmahnungen unserer Juristinnen anfechten und dass plötzlich hunderte Verfahren in deutschen Gerichten vorliegen zu diesem Thema, was dann wiederum auch Druck auf Rechtsprechung einfach ausüben kann. Und Streikrecht ist ja Richterrecht und hier gilt es eben neue, auch einfach neue Präzedenzfälle zu schaffen. Und wir zielen jetzt darauf ab, dass wir mit der Liga einen guten Leitfaden erarbeiten. So, wie könnt ihr vorgehen und argumentieren? Solltet ihr abgemahnt werden, wenn ihr eure Arbeit fernbleibt? Also wir überlegen, was wir dann empfehlen können. Also ne, ob man Urlaubstag nimmt, ob man keinen Urlaubstag nimmt, wie man am besten vorgeht und was dann die Schritte sind, die dann danach folgen können und wie wir unterstützen können. Und auf diese Art ist dann unser Ziel, diese Form von politischem Streik einfach auch nochmal neu zu diskutieren. Und es kann natürlich sein, man hat immer das Risiko, dass die Abmahnung dann irgendwie stehen bleibt. Aber nichtsdestotrotz ist das ja eine hohe Aufmerksamkeit, die dadurch generiert wird und wiederum eine Sensibilisierung in der Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist unser Wunsch, hier zusammen mit unseren Mitgliedern ja neue Wege zu beschreiten über diesen Verfahren und auszuprobieren, was passiert mit einer starken Organisation im Rücken, die dabei unterstützt, die begleitet, die vielleicht auch sogar jemanden begleitet, der dann alle Institutionen durchläuft und am Ende vom EuGH steht und sagt, ich will aber streiken dürfen, um ja auf diesem Wege neue Entscheidungen auch herbeizuführen und auch einen öffentlichen Druck auszuüben.
Ja. Nee, super spannend. Genau, da dürft ihr mich auch gerne auf dem Laufenden halten, wenn sich da, weiß ich nicht, in den nächsten Jahren dann solche Massenklagen dann irgendwie ergeben mal. Da würde ich dann gerne auch drüber Bericht erstatten hier. Und wenn sich hier Leute angesprochen fühlen, werdet Mitglied bei der Lua.
Unbedingt.
Genau, vielleicht habt ihr ja auch das Privileg, dass ihr irgendwie es euch gerade leisten könnt, dann euren Job zu verlieren oder wollt ohnehin aufgrund eines schlechten Arbeitsverhältnisses wechseln. Ich glaube, solche Leute werden das dann vielleicht sein, die dann im ersten Moment dann vielleicht an der Spitze stehen mit der politischen Streikfahne. Mhm. Aber ist ja auch nicht verkehrt und dann seid ihr vielleicht mit dabei, Rechtsgeschichte zu schreiben. So, ja.
Nee, wir diskriminieren da nicht. Wir diskriminieren da nicht. Die Gründe, das kann jeder für sich selbst entscheiden, was einen dann bewegt. Wir supporten dann nur und freuen uns über alle, die dabei sind und die natürlich dieses Wagnis mit eingehen. Ist ja ein kleines Abenteuer auch auf eine Art, ne?
Ja,
Ja, und ich glaube auch einfach, viele sind trotzdem mutig. Ich glaube, das, was wir zurzeit erleben, ist auch schon, finde ich, dass wir alle ja ein bisschen geschockt sind von diesem Rechtsruck und dass wir wollen was tun. Viele wollen von uns was tun und trauen sich durchaus mehr zu. Man braucht dann manchmal vielleicht eher die Ermutigung oder auch den Austausch, ne, zu sagen, komm, wir schaffen das jetzt zusammen. Und ich glaube, dieses Empowerment, diese Bestärkung kann ganz viel an der Stelle schaffen. Und gibt ja auch einfach sehr, also das muss man ja auch sagen, an der Stelle eine Abmahnung heißt auch nicht, dass du den Job verlierst. Vielleicht nochmal ganz kurz als Einordnung. Ja. Da muss meistens mehr passieren. Wir haben nämlich ein ganz solides Arbeitsrecht in Deutschland. Da ist ja auch die Angst nicht so, dass man da direkt das Arbeitsverhältnis, dass das gekündigt wird, ist eigentlich dann auch sehr irrational. Und es werden ja auch schon Gerichtsverfahren geführt, wo man sagt, boah, mutig, dass du das halt machst, ne, dass du mal gegen den Arbeitgeber vorgeht.
Ja, voll. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr da in den nächsten Jahren auf die Beine stellt. Bevor wir zum Schluss kommen, würde ich gerne noch mal kurz mit euch über diesen umkämpften Begriff der Familie sprechen. Das sehen wir jetzt gerade in diesen krisenhaften Zeiten auch wieder stärker, ne? Dass Konservative und Faschos da mit einem patriarchalen Familienbild daherkommen, patriarchalen Geschlechterrollen, bis hin zur Einschränkung reproduktiver Rechte. Ne? Also das ist ja das Ziel, die Frau als Mutter der Nation, die man da möchte. So. Und ich sag mal, in diesem antifeministischen Backlash, da bewegt ihr euch, aber auch allgemein, sage ich mal, in einer Gesellschaft mit konservativen Familienvorstellungen, wo so ein Bild von der Familie, Vater, Mutter, Kind super tief verankert ist in unserer Gesellschaft. Und ich sag mal, wenn ihr sagt, ihr wollt aus der linken Bubble raus, so, das habt ihr ja eingangs deutlich gemacht, dann muss es auch genau darum gehen, so diese Romantisierung der Kleinfamilie aufzubrechen, so. Und das ist echt eine schwierige Aufgabe. Also zum einen zu zeigen, okay, dass die Diskriminierung, die da drin stattfindet, ne, dass vor allem Frauen in diese sorgende Rolle gedrängt werden, und dass das eben ja keine Liebe ist, sondern Arbeit, das ist das eine. Aber auch, was es dann am Ende bedeutet, irgendwie mehr Anerkennung und Wertschätzung für die familiäre Sorgearbeit oder Sorgearbeit im Allgemeinen zu schaffen, das ist auch eine super schwierige Aufgabe, denn da gibt es natürlich auch konservative und wenig emanzipatorische Ideen. Mhm. Und ich fand es sehr interessant festzustellen, dass ihr gar nicht die erste Gewerkschaft in diesem Bereich seid, sondern dass es da in den 70ern diese deutsche Hausfrauengewerkschaft gab, so, die dann eben zweimal umbenannt wurde, habe ich bei euch gelernt in der Chronik, heute Verband der Familienarbeit. Und dachte dann auf den ersten Blick erstmal, ja, super, cool, die nehmen Familie wahrscheinlich auch irgendwie als irgendwas Diverses, wie Geschlechtliches, Fluides war oder wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, ne? Mhm. Und dann habe ich mir diesen Verband halt irgendwie mal angeschaut und mein erster Eindruck war zumindest, das ist bestimmt eine ambivalente Geschichte, aber dass das halt irgendwie schon auch so konservative Geschlechterrollen und Familienbilder da auch so ein bisschen eher gepusht werden. Gerade wenn es darum geht, irgendwie die Frage, na, wie schafft man dann eigentlich mehr Anerkennung und Aufwertung für die Arbeit, die geleistet wird? So, da schien es mir irgendwie dann schon so eine Idealisierung, keine Ahnung, Naturalisierung der Mutterfigur zu geben auf eine Art. Ja. So die Überbetonung von leiblicher Elternschaft etwa, ne? Da habt ihr ja schon drüber gesprochen. Familie ist da, wo Fürsorge geleistet wird und nicht irgendwie da, wo halt biologisch sich reproduziert wurde. Mhm. Und auch so ein konservatives Familienbild, wo halt irgendwie dann so auch so Kita und halt kollektive Kinderbetreuung da irgendwie so ein bisschen außerhalb der Familie so ein bisschen abgewertet wurde, schien es mir zumindest. Ich habe nur so oberflächlich recherchiert. Einmal bin ich auch auf irgendwie eine AfD-Meldung gestoßen, wo die so gesagt haben, ja, das, was die Gründerin und Vorsitzende von diesem Familienverband sagt, voll super und so, passt auch genau in unser Familienbild und so, ne? Mhm. Genau, deswegen wäre das vielleicht noch ein Aspekt, wie ihr auf diesen Verband blickt. Das ist vielleicht der unwichtigere Teil, sondern der wichtigere Teil wahrscheinlich, wie man dann auch binnendemokratisch diskutiert darüber, was sind eigentlich Lösungen, ne? Und das ist dann am Ende aus eurer Sicht wahrscheinlich nicht die Herdprämie, sondern kollektive Sorgeinfrastrukturen, weniger Lohnarbeit und so weiter. Aber ihr werdet wahrscheinlich dann auch, wenn ihr euch breit als Massengewerkschaft aufstellen wollt, mit all diesen konservativen Familienbildern, die ja so tief drinstecken in unserer Gesellschaft, ja, damit konfrontiert sein auf eine Art. Mhm. Deswegen ist vielleicht die wichtigere Frage, wie findet man da so einen bildungspolitischen, binnendemokratischen Umgang mit? Genau.
Ja, das ist ja ist eine Herausforderung, dieses Bild aufzubrechen, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt auch gar nicht so viel über den Verband sprechen wollen. Die Hausfrauengewerkschaft wurde gegründet, eben in einer Zeit, in der man sich vielleicht dieses Niveau von Gleichberechtigung oder das Selbstbewusstsein auch von Sorgearbeitenden heute noch nicht so hat vorstellen können. da eben aus einer anderen Perspektive eben der Teilung der Arbeit ausgegangen ist, wo die Frauen dann zu Hause bleiben und es sich dann eben entsprechend auch sehr stark auf die Frauen fokussiert. Und das sehen wir ja heute eben auch, also das Stichwort Mütterrente, das ist ja eben auch ein Begriff, der heute verwendet wird und im Koalitionsvertrag steht und so weiter. Es geht jetzt viel um die Mütterrente. Und da gilt es eben, andere Begriffe auch dafür zu finden und dann über eine Sorgendenrente zu sprechen, statt über eine Mütterrente, weil darum soll es ja gehen. Also es ist nicht der Punkt, eine Herdprämie auszurufen, damit dann Frauen zu Hause bleiben, sondern es geht darum, Nachteile abzubauen, die Sorgearbeitende erleben, dadurch, dass sie diese Verantwortung übernehmen, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Egal, wer diese Aufgabe übernimmt, ist mit diesen Nachteilen gegebenenfalls konfrontiert, ob das jetzt in der Rente ist oder eben im Alltag bei der Teilhabe. Und das gilt es zu vermitteln, und wir hoffen, dass wir da gute kommunikative Strategien finden. Wir haben natürlich so ein paar Ansatzpunkte, auch so ein bisschen vielleicht auch dann männlich sozialisierte Menschen so ein bisschen bei der Ehre zu packen und zu sagen, so, also warum soll es denn da nur um die Mütter gehen? Die Väter können das doch auch. Und guck doch mal, ob das nicht auch in deinem Interesse ist, hier diese Begriffe auch zu erweitern und zu verändern, weil du als Vater ja vielleicht auch ähnliche Erfahrungen machst und als oder als männlich sozialisierte Person. Also uns geht es eben darum zu gucken, welche Verhältnisse führen dazu, dass Sorgearbeit abgewertet wird, und diese Abwertung zu beseitigen und die Nachteile, die damit einhergehen. Und das ist eben ein Teil unserer Aufgabe, diese Argumentation unter die Leute zu bringen und zu vermitteln. Ich habe jetzt aber das Gefühl, ich habe noch nicht alle deine Fragen beantwortet, die du gerade in deinem Ding hattest. Das waren irgendwie mehrere Sachen.
Es waren so viele in einem, genau.
Frag nochmal nach. Also uns geht's nicht darum, wir wollen Sorgearbeit aufwerten. Wir wollen Sorgearbeit sozial absichern. Wir wollen auch nicht unbezahlte Arbeit zu bezahlter Arbeit machen. Wir wollen auch keine Fallpauschalen fürs nächtliche Trösten oder Fiebermessen oder sowas einführen. Wir wollen einfach grundsätzlich diesen Konsens festhalten. Niemand darf wegen Sorgearbeit benachteiligt werden. Und dann in die Auseinandersetzung oder parallel in die Auseinandersetzung darüber gehen, wo findet das statt, wie findet das statt und wie verändern wir das für alle, die in diesen Sorgebeziehungen sind. Das betrifft eben im Moment überwiegend Mütter. Aber es hat ja auch damit zu tun, dass es mit so vielen Nachteilen verbunden ist, dass Männer gar kein Interesse haben und auch nicht eben diesen gesellschaftlichen Druck verspüren oder den moralischen Druck verspüren, das zu tun, und entsprechend dann auch in ihren Rollen verharren. Und auch da kann die Aufwertung von Sorgearbeit dazu beitragen, diese Hürden ein bisschen abzubauen und da die Verteilung insgesamt zu verändern.
Ja. Nee, du bist da schon auf super viel wichtige Punkte eingegangen. Ich habe das jetzt auch mit diesem Verband nur rausgegriffen, weil mir daran irgendwie so dieser Knackpunkt, was bedeutet am Ende eine Aufwertung und eine Anerkennung von Sorgearbeit und in welchen Kontexten, ne? Das schien mir daran irgendwie exemplarisch, kann man das daran irgendwie ganz gut zeigen, welche unterschiedlichsten Vorstellungen damit verbunden sind. Und ja, es gibt ja auch so einen linken Sozialkonservatismus, der irgendwie auch die Familie auf eine Art romantisiert und auch irgendwie wieder zurück will zu so einem, gab ja in der Nachkriegszeit halt mal diesen Ernährer-Hausfrau-Modell, so, ne? Wo eine Familie, nicht alle, privilegierte, also migrantisierte GastarbeiterInnen zum Beispiel nicht, ne? Da mussten beide ranklotzen,
ja,
aber wo halt irgendwie so privilegierte ArbeiterInnen-Aristokratie oder Arbeiter-Aristokratie, ja, konnte der Mann halt in der Fabrik arbeiten, Frau war zu Hause, und alle konnten von einem Lohn leben, war sicher alles unstressiger, war aber für die Frauen auch eben mit Unterdrückung und krassen Abhängigkeiten verbunden und so. Und genau. Jetzt gerade in diesen Zeiten erlebe ich dann, wie dann eher jetzt von rechts, von rechts halt diese ganzen Tradwives und so weiter, als irgendwie das Ding kommuniziert werden, die Frauen selbst, wenn man sie sich auf Instagram anschaut, das als eine Rebellion gegen den neoliberalen Stress und die Erschöpfung und so weiter branden und es quasi als Emanzipation branden, dass sie sich in so ein traditionelles Bild dem Mann unterwerfen für die Sicherheit, für das Sinnvollere, das Schönere, das stressfreie Leben und so weiter. Und das sind ja wahrscheinlich dann, ne, also mit Blick auf irgendwie, wie schafft man so eine Aufwertung, was ist eigentlich Familie?
Ja.
Kommt ja auch von queer-feministischer Seite, ne? Irgendwie, wie denken wir über Wohnformen, Care-Communities nach und so weiter? Sind das dann genau die interessanten Fragen, die man dann in so einer Gewerkschaft, ne, die dann mehr Leute ansprechen will als nur die linke Bubble, wo man sowas wird diskutieren müssen?
Mhm. Genau, weil da so jetzt gerade, wo du Tradwife sagst, sind da so diese. Der Weg ist ja eigentlich gar nicht so weit. Also, weil, ne, diese Rebellion gegen neoliberalistische Verhältnisse, das ist ja durchaus nachvollziehbar. Also aus einer Erschöpfung heraus zu sagen, ich mache jetzt eben nur noch diese Sorgeaufgaben, weil sie auch elementarer und wichtiger sind für unser Überleben als, keine Ahnung, Versicherung zu verkaufen oder sowas.
Nur die kleine Anekdote. Wir haben hier meine Lebenspartnerin und ich schon überlegt, weil diese doppelte Doppelbelastung finde ich so krass. Mhm. Dieses sich auf diese zwei, jeder macht beide Sphären, ne? Und das sorgt immer für ultra viel Stress, wenn irgendwo was nicht klappt, ne?
Ja.
Und da hatten wir tatsächlich jetzt schon überlegt, ja, macht nicht einer von uns das eine so. Und ich war so, werde ich wie mein Papa nicht Hausmann?
Mhm.
So, ne? Ich habe da so ein ambivalentes Rollenbild mit meinem Papa, so bin ich aufgewachsen. Mhm. Einerseits auf eine Art knallharter Patriarch, andererseits Hausmann und meine Mama, die Breadwinnerin, völlig untypisch für die damalige Zeit.
Mhm.
So, und kümmere ich mich einfach um Kinder und Haushalt so und sie macht den Job und mal davon abgesehen, ob das finanziell klappen würde, wir sind da beide recht privilegiert, aber es ist nicht ganz klar, ob das klappen würde, wollten wir das beide auch nicht, so, weil wir beides wollen, ne? Also deswegen kann ich das voll verstehen, wenn Frauen, ich wollte das gar nicht abwertend sagen, wenn die dann sagen so, das ist für mich, nehme ich das als Emanzipation wahr, von dieser Doppelbelastung. So. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen,
ist
mir nur eingefallen, die Anekdote.
Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Man muss eben das Ganze dann weiterführen und sagen, also wir wollen ja, dass alle mehr Zeit haben für Sorgearbeit. Wir wollen genau das. Wir wollen da Druck rausnehmen, weil wir eben auch denken, Sorgearbeit erfüllt auch Bedürfnisse, auch bei denjenigen, die Sorgearbeit geben. Also Sorge stellt Vertrauen her zwischen Menschen. Wenn ich mich um dich kümmere, wenn es dir schlecht geht, wenn du gerade keine Kraft hast, wenn ich dir zuhöre, dann sorgt das für Vertrauen, für Bindung unter den Menschen und das brauchen wir irgendwie alle und wir brauchen eigentlich alle viel mehr Zeit dafür, weil ich auch argumentieren würde, die Vertrauenskrise in die Demokratie ist eben auch eine Krise, die sich aus Zeitarmut und der Sorgekrise irgendwie ergibt. Und da müsste man dann eben ansetzen und sagen, wir wollen nicht dir das wegnehmen und wir wollen dir nicht noch mehr Last aufladen, aber wir wollen, dass du gleichzeitig finanziell unabhängig bist und jederzeit auch gehen kannst, wenn du gehen möchtest und aus dieses Machtverhältnis einfach weg muss. Wir wollen, dass du Zeit hast, diese Dinge zu tun. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand seine Cornflakes irgendwie selber herstellt. Alles okay.
Und kennt ihr diese schönen Videos von Hazel Brugger?
Ja.
Ja. Ja, großartig.
Es soll halt kein Zwang daraus entstehen. Und wenn deine Beziehung nicht mehr funktioniert, dann sollst du einfach gehen dürfen. Und es muss eine Wohnung für dich geben, die du dir leisten kannst. Und es muss eine Rente geben. So diese lebenslange auch Abhängigkeit und auch dann niemals ja von diesen Aufgaben in Rente gehen zu können, wenn man in diesen Machtverhältnissen oder Beziehungen ist. Das ist ja irgendwie ganz furchtbar. Also dann da diesen Schritt noch weiter zu gehen. Und ich denke, da muss man so ein bisschen auch aufräumen, vielleicht mit einem Bild von Feminismus, das bei vielen immer noch ist und daraus besteht so diesen Girlboss-Feminismus so ein bisschen. Ne? So, ich gehe in den Job, ich stehe hier meinen Mann in Anführungszeichen, kann genauso gut erwerbsarbeiten und diese Dinge tun und zusätzlich noch zu Hause das irgendwie alles hinkriegen. Hm. Also mit dieser Idee auch so ein Stück weit aufzuräumen, sondern diese Utopie noch stärker in den Vordergrund zu rücken oder diese Vision von einer Gesellschaft, in der alle mehr Zeit für Sorgearbeit haben, in der alle weniger Lohn arbeiten und in der dann eben aufgrund von solidarischen Beziehungen andere Dinge im Vordergrund stehen und man auch so ein Stück weit wegkommt vom höher, schneller, weiter und Turbokapitalismus. Was auch übrigens ein interessanter Überschneidungsbereich zur Klimabewegung ist von uns. Ja.
Ja, voll. Ihr beiden, nur zum Ausblick vielleicht kurz. Die Zeiten sind düster, haben wir auch schon drüber gesprochen. Rechtsruck, wir haben weiterhin eine Krise der Sorge, die sich auch noch vertieft und vertiefen wird. Zum Beispiel dann, wenn die Boomer alle in Rente gehen und irgendwie gepflegt werden müssen. Mhm. Stress zu Hause jetzt schon, Erschöpfung, Notstände in Krankenhäusern und Kitas. Wir haben eine Aufrüstung, die auch mit Sozialstaatsabbau verbunden ist. Wir haben ein fossiles und auch ein neoliberales weiter so. Ich meine, Herr Merz hat ja schon gefordert, es sollen alle mehr arbeiten. Wo sollen die Leute noch mehr arbeiten? So, also müssen eigentlich aus den verschiedensten Gründen weniger arbeiten. Mhm. Aber was sind neben diesen düsteren Entwicklungen? Weil wir sind ja nicht gelähmt. Franzi hat es schon gesagt. Ne? Es gibt viele tolle Menschen, die uns hier auch zuhören und die streiten, an welchen Orten auch immer, für eine solidarische Gesellschaft. Deswegen die Frage, was sind Entwicklungen, die euch gerade auch ganz viel Mut machen? Und vielleicht, was wünscht ihr euch von Mitstreitern, die uns jetzt hier vielleicht auch zuhören, gerade in diesen Zeiten?
Ja, genau. Das, was uns zurzeit Mut macht, ist ehrlich gesagt, und so ist die Liga auch mit entstanden, beziehungsweise es war dann auch, wir brauchten so ein Ventil durch diese ganze weltwirtschaftliche Politik auch des letzten Jahres und auch von Anfang dieses Jahres. Und es war so, okay, jetzt müssen wir es auch machen. So, es wird nicht noch ein halbes Jahr weiter gebrainstormt und die Ideen hin und her geschwenkt, sondern jetzt brauchen wir ein Ventil, jetzt machen wir das. Und ich denke, so geht es ganz vielen anderen Menschen. Und das ist auch das, was unsere Erfahrung gerade ist. Ganz viele Menschen brauchen gerade ein Ventil und freuen sich einfach, dass es zum Beispiel die Liga für unbezahlte Arbeit gibt, um sich zu engagieren. Und es gibt ja auch ganz viele andere Organisationen. Also wenn es nicht die Liga ist, dann vielleicht eine andere Organisation, um so ein Ventil zu haben, was zu tun. Und ich glaube, wir müssen alle zusammen laut sein und gemeinsam laut sein und gucken, was in unserer Macht steht, zu tun. Und das ist schon so, dass wir das gerade sehr erfahren. Also es gibt einfach unfassbar viel positive Resonanz und viel Dankbarkeit, viele Geschichten, aber auch viel Aktivismus an dieser Stelle, den wir gerade erfahren. Und wenn wir natürlich dann schauen, gibt es ja natürlich auch internationale Entwicklungen, die uns Hoffnung geben und Mut machen. Wir sehen das in den skandinavischen Ländern, die sind ja immer so ein ganz schönes Beispiel für innovative Vereinbarkeitsmodelle. Ne? Island hat gerade eine 35-Stunden-Woche eingeführt, aber wir sehen das auch in Spanien zurzeit, die ein Recht auf Homeoffice für Eltern halt eingeführt haben. Und wir haben aber auch ja das selber unter anderem in Deutschland gemerkt in der Corona-Pandemie, ne, dass die Sorgearbeit ja wichtig, systemrelevant ist und dass ohne Sorgearbeit nichts funktioniert. Hm. Wir haben zwar zurzeit manchmal das Gefühl, dass diese Erkenntnis schon wieder verschwunden ist, also jedenfalls so im Alltag ist von dieser Pandemie nicht mehr wirklich viel zu sehen und auch von dieser Erkenntnis, dass Sorgearbeit so wichtig, systemrelevant ist. Aber ich glaube, deshalb müssen wir es immer wieder betonen. Also stellt euch das vor, wir hätten eine Gewerkschaft gehabt als Sorgearbeitende damals schon in der Pandemie, die einfach sagt, so geht es übrigens gerade nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Pandemie noch so im Gespür haben, sage ich mal, wie es uns da allen ging. Dann haben wir natürlich, und das hast du gerade schon gesagt, wir haben die Babyboomer, die immer mehr und mehr davon betroffen sein werden oder auch schon betroffen sind. Und auf der anderen Seite haben wir aber Generation Z, aber auch generationsübergreifend habe ich so das Gefühl, oder ist ja auch sehr das Gefühl, dass keiner möchte mehr 50 Stunden arbeiten. Ne? Du hattest es gerade gesagt mit Merz, der meinte, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten. Es gab ja durchaus einen ganz schönen Aufschrei dazu, zu dieser Aussage. Weil wir sind alle kaputt und generationsübergreifend wollen wir mehr, ja, der Begriff, den mag ich nicht so gerne, aber Work-Life-Balance leben und ist es wichtiger, sinnvolle Arbeit zu leisten und es ist wichtig Zeit und ist Zeit für auch Beziehungen, tiefgründige Beziehungen, aber auch natürlich mentale Gesundheit und so. Solche Werte sind einfach wichtiger geworden. Und wir haben natürlich mit der Generation Z Menschen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die das auch ganz klar, diese Forderung auch einfach ganz klar bringen, ja, dass der Arbeitsmarkt sich zurzeit ja auch verändern muss. Und das sind natürlich Sachen, die zurzeit uns auch sehr reinspielen in das Ganze und uns Mut machen. Und natürlich an der Stelle auch die Männer, die viel mehr Sorgearbeit übernehmen, also mehr in Elternzeit gehen, mehr in Teilzeit gehen, die mehr auch ihre Eltern halt pflegen. Also es passiert ja ganz viel an der Stelle. Auch wenn es manchmal ein bisschen langsam ist für mein Empfinden, aber es passiert ja. Und auch an der Stelle halt, dass gerade das Thema Sorgearbeit halt nicht mehr nur ein Frauenproblem ist, sondern ein gesellschaftliches Problem, das uns halt alle betrifft. Und gerade wenn die Babyboomer jetzt mehr und mehr halt in Rente gehen, wird das halt uns alle betreffen, egal ob wir Eltern sind oder halt auch nicht.
Danke, Franzi. Vielleicht auch Joe, ja. Was dir Mut macht und was dir vielleicht auch wünscht vor dem Hintergrund, wie die Zeiten sind von Leuten, die uns zuhören.
Ja, also was mir Mut macht, sind eher so ganz kleine Begegnungen und Erlebnisse. Wir waren auf einer Demo und dann bin ich rumgelaufen und habe Leuten die Liga vorgestellt mit wenigen Sätzen und dann stand ich vor einer älteren Frau, also die war sicher 20, 30 Jahre älter als ich und da habe ich das dann erzählt und habe gesagt, hi, wir sind die Liga für unbezahlte Arbeit und wir wollen, dass niemand wegen Sorgearbeit benachteiligt wird. Und die hat einfach angefangen zu weinen. Da liefen plötzlich die Tränen runter. Und ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Und die sagte dann, nee, ich freue mich einfach so, dass wir hier heute auf dieser Demo sind, dass es Leute gibt, die auf die Straße gehen dafür, die das sagen, dass Sorgearbeit wichtig ist. Das berührt sie total und das hat sie in den letzten 30 Jahren in ihrem Sorgeleben in dieser Weise nicht erlebt oder erfahren.
Okay.
So ein Moment. Oder bei einem unserer Auftakt-Zooms war jemand, auch eine ältere Frau, die gesagt hat, sie hatte in den 70ern so einen Sticker an ihrem Auto, wo drauf stand Lohn für Hausarbeit. Und das war es aber auch. Und jetzt hätte sie das Gefühl, in der Zwischenzeit wäre irgendwie hätte es zu wenig gegeben. Und jetzt fühlt sie da bei uns wieder so einen Anknüpfungspunkt und hat Lust, was zu machen. Und ist eigentlich immer noch, also die ganze Zeit auch politisch gewesen, aber hat sich eben noch nicht angesprochen gefühlt. Und es ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass man dort Menschen erreicht, die vielleicht vorher, die schon da waren. So, also dass es gelingt, auch mit unserer Ansprache, die wir gewählt haben, Leute zu erreichen, genau die Leute zu erreichen, die wir auch erreichen wollen. Und jetzt am Wochenende war ich auf einem Podium bei einer Demokratiekonferenz in Mönchengladbach und da war die stellvertretende Bürgermeisterin, CDU, und die war so interessiert an diesem Thema. Und es ist so ein parteiübergreifendes Ding, also oder dieses Thema ist parteiübergreifend, das ist ein Querschnittsthema, weil Sorgearbeit ja eben auch Menschen betrifft, die eher mit einem konservativeren Weltbild gehen. Oder für die das vielleicht der Mindblow irgendwie ist, darüber nachzudenken, dass Sorgearbeit Arbeit ist, aber die wir auch erreichen können mit dieser Erklärung und mit dieser Gewerkschaftsparallele und so weiter. Und das sind so Begegnungen, die mir total viel Mut geben und ja, großen Motivationsschub immer wieder auslösen und sagen, ja, dann sind wir hier auf einem richtigen Weg. Und genau das ist ja eben auch das Ziel, Menschen anzusprechen, die sich vorher noch nicht angesprochen gefühlt haben. Und was ich mir wünsche von Leuten, die zuhören, also natürlich, dass sie Mitglied werden. Wir leben buchstäblich sozusagen von den Mitgliedern. Wir haben beide, Franzi und ich, viel Erfahrung mit ihren Ämtern, aktivistischen Bewegungen und so weiter. Und haben eben auch viel erlebt, wie Organisationen, die dann auf Ehrenamt beruhen, wenig krisenresistent sind, möchte ich mal so sagen. Weil Ehrenämter, das würde ich auch so machen, das Erste sind, was so hinten rausfliegt, wenn man eben durch andere Dinge überlastet ist, ob jetzt Sorge oder Erwerbsarbeit. Und wir stellen die Liga als professionelle Organisation auf, in der die Menschen an den Schnittstellen nicht unbezahlt arbeiten sollen. Wir wollen also tatsächlich durch die Mitgliedsbeiträge eine Geschäftsstelle finanzieren, die Franzi und ich jetzt erstmal leiten, bis wir abgewählt werden von der Mitgliederversammlung. Wir brauchen JuristInnen, die wir einstellen, die verfügbar sind, wie bei jeder anderen Gewerkschaft auch. Und wir können uns dabei nicht auf Projektgelder verlassen oder irgendwelche Fördertöpfe, die dann ja laufen oder sowas. Wir brauchen da eine kontinuierliche finanzielle Förderung und die werden wir durch die Mitglieder generieren. Das heißt, Fördermitglied oder ordentliches Mitglied werden, allen erzählen von der Liga, davon weiter berichten, was hier passiert, was wir machen. Ja, und dann kommen zu unseren Vernetzungstreffen, zu unseren Veranstaltungen, zu den Sachen, die wir aufrufen. Wir haben einen tollen Newsletter, den man abonnieren kann. Kann man auch erstmal reinschnuppern, wenn man noch nicht überzeugt ist. Das wären so die Hauptpunkte, würde ich sagen.
Ja, voll. Nee, super, super legitim. Ich möchte auch alle unsere Zuhörenden anhalten, sich das nochmal vielleicht detailliert bei euch auf der Website anzuschauen. Verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Und ich gehe davon aus, dass dieser Podcast hier ein paar davon überzeugt hat, okay, euch zu supporten, politischen Aktivismus, den ihr macht, finanziell zu supporten. Ich meine, das ist ein haltungsjournalistisches Format hier, was auch nur davon lebt, dass ich Fördermitglieder habe, die das monatlich solidarisch tragen für alle da draußen, weil dieser Podcast für alle da draußen kostenlos als Creative Commons verfügbar ist. Und ja, vielleicht seid ihr dann bei der Lua zahlende Karteileichen, die was Gutes unterstützen. Vielleicht habt ihr aber neben Lohnarbeit und kotzenden Kindern auch noch die Zeit, euch aktiv einzubringen. So, da gibt es niedrigschwellige Angebote mit Online-Treffen, aber dann vielleicht auch zukünftig mal mit einem politischen Streik. Finde ich cool, wenn sich da ein bisschen was bewegt. Joe und Franzi, vielen Dank, dass ihr mich hier besucht habt. Danke euch.
Danke dir.
Vielen Dank, dass wir da sein konnten. Danke dir, ja.
Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Franzi Helms und Joe Lücke von der Liga für unbezahlte Arbeit. Wenn ihr euch für die beiden oder die Liga interessiert, zum Beispiel wenn ihr Mitglied werden wollt, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch soweit von mir. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Sommer. Ich freue mich drauf, dann nach meiner Sommerpause Ende August wieder für euch am Start zu sein. Bis bald.